Er ist Nationalspieler, er ist ein echter Zauberer auf der Platte, aber vor allem ist er ein richtig feiner Typ. Fabi Wiede ist heute unser Gast bei Hand aufs Herz. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und die heutige Folge wird mal wieder präsentiert von der DKB, die die HBL schon so lange unterstützt, denn es ist mal wieder soweit. Ihr könnt den DKB-Spieler des Monats Februar wählen. Und über die Nominierten werde ich natürlich mit Fabi Wiede reden. Genauso wie, ach, wir haben wieder ein buntes Potpourri. Wir reden von der Geburt seines Kindes, wahnsinnig emotional, bis zu, warum läuft es denn bei den Füchsen eigentlich gerade nicht so? Zuletzt viermal in Folge verloren. Er verrät, wer sein großes Idol im Sport ist, was er sich da so abgeschaut hat. Und sein Weg aus dem Füchse-Internat bis zu den Profis. Der größte Moment seiner Karriere, sagt er, Olympia 2016. Das besprechen wir genauso wie seine Vertragsverlängerung bei den Füchsen bis 2026. Warum denn so lange? Warum Fabi Wiede Angst vor Bob Hanning hatte, bei welcher Fernsehsendung er sich derbe auskennt, obwohl er sie gar nicht mag, und wie er auf dem Füchse-Internat mal fast seine Mannschaft verloren hätte. Da können sich alle Nachwuchshandballer noch was abschauen. Bei seinen PlayStation-Gewohnheiten eher nicht. All das bereden wir heute mit Fabi Wiede in Folge 44 von Hand aufs Herz. So, ich freue mich sehr, weil heute nicht nur einer meiner Lieblingshandballer dabei ist. Also das ist er nicht nur, weil er eine fast genauso überragende linke Klebe hat wie ich damals, als ich noch gespielt habe, sondern vor allem, weil er ein richtig guter Typ ist. Fabi, ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Servus.
Grüß dich, vielen Dank für die netten Worte.
Fabi, du hast ja eine harte Nacht hinter dir. Erzähl mal, wie fit bist du?
Ja, es geht. Also wir haben gestern Abend noch in Polen gespielt gegen Sporting und sind dann abends um 8 Uhr aus dem Hotel losgefahren und waren dann hier um 3:30 nachts zu Hause. Mhm. Ja, dann ging die Nacht natürlich weiter mit dem kleinen Knirps, der dann natürlich auch nicht schlafen wollte.
Der kommt ja auch noch dazu. Oh ja. Ja gut, wenn der genau. Papa mitten in der Nacht heimkommt, wird das Kind wahrscheinlich, wundert sich, was da los ist, oder?
Muss erstmal begrüßt werden alles und dann ging es aber einigermaßen. Ich glaube um 4 konnte man dann, 4:30 konnte man dann schlafen.
Okay. Aber du siehst so fresh aus wie immer. Insofern, es scheint dich nicht nachhaltig kaputt gemacht zu haben.
Viel Make-up drauf, weißt du.
Sehr gut. Hast du dir von Alice was geliehen, oder wie?
Richtig, richtig, richtig. Die hat mir ein paar Tipps gegeben, damit man ein bisschen fresh aussieht.
Heimspiel in Polen. Das klingt ja auch komisch. Ich glaube, bedarf keiner weiteren Erklärung. Wir alle wissen, warum. Corona, Sporting darf nicht einreisen, ohne dann große Quarantäne und so weiter. Aber wie war das für euch? Ihr habt es ja auch relativ kurzfristig erst erfahren, ne? Dass ihr jetzt so eine Bustour machen müsst ins Nachbarland.
Ja, genau. Also eigentlich dachten wir Spieler, dass wir unser letztes Spiel gegen Nîmes letzte Woche in Frankreich hatten. Wenn wir da gewinnen, dann sind wir so gut wie Gruppenerster, weil wir dann natürlich die 4 Minuspunkte aus den Auswärtsspielen dann gegen uns gesprochen bekommen haben. Aber anscheinend hat dann die EF Cup gesagt, die EF gesagt, dass wir dann nochmal 2 Minuspunkte bekommen würden, weil das Heimspiel gegen Sporting anscheinend auch unsere Fehler dann war oder irgendwas, dass wir das Spiel abgesagt haben und deswegen mussten wir halt kurzfristig irgendwie was finden, wo wir das Spiel nachholen können, um dann halt die 2 Punkte für den Gruppensieg zu holen. Und dann war halt keine andere Möglichkeit da, außer dann nach Polen umzuziehen und dort dann halt unser Heimspiel zu bestreiten. Und ja, wir haben es dann auch erst am, ich glaube, Samstag vorm Kiel-Spiel, glaube ich, haben wir es erfahren. Daher war es natürlich sehr kurzfristig alles.
Das ist ja auch krass, oder? Also wenn man Kiel schon so im Kopf hat und dann kriegt man so eine Nachricht, ist ja eigentlich dann fast überraschend, dass ihr so problemlos gestern gewonnen habt. Waren ja dann ja lange Strecken der zweiten Halbzeit so Richtung 10 Tore plus.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich haben wir einfach noch das Kiel-Spiel verdauen müssen, weil das natürlich sehr bitter war, aber wir wussten, worum es geht jetzt gegen Sporting, dass wir da unbedingt Tabellenerster sein wollen, um halt einfach eine gute Ausgangslage zu schaffen für die nächsten Gegner. Und zum Glück hatten wir auch einen Gegner, der sehr dezimiert war, wo viele Spieler verletzt waren oder auch jetzt noch ein paar Spieler auch abgesprungen sind aus Sporting und woanders hingewechselt sind jetzt nach der WM. Daher hatten die jetzt keinen Riesenkader und konnten zwar am Anfang gut mithalten, aber irgendwann gingen die dann auch die Kräfte aus und dann konnten wir dann mit 10 Toren am Ende deutlich gewinnen.
Ja. Und kannst du das verstehen? Also ich meine, so richtig faire und für alle angenehme Lösungen gibt es da ja nicht. Aber ist das für dich so als Spieler einigermaßen nachvollziehbar, wie die ERF das so gemanagt hat? Also wenn man ein Spiel nicht spielen kann, gibt es zwei Minuspunkte und ich glaube, -10 Tore werden ja, also als 0-10 wird es quasi
Genau.
gewertet. Ist das euch nachvollziehbar erklärt worden? Kannst du leben mit diesen Lösungen, die sie da gefunden haben?
Wir können auf jeden Fall damit leben, weil wir trotzdem geschafft haben, Gruppenerster zu werden. Aber ja, das ist natürlich schwierig, ne? Ich meine, wir können alle in der jetzigen Situation nicht wirklich was dafür. Ich meine, Sporting kann genauso wenig dafür, dass die jetzt nicht nach Deutschland einreisen dürfen, weil die da einfach die Zahlen extrem hochgehen. Und daher hat natürlich die EF probiert, irgendwelche Lösungen für alle zu finden. Und ob man das so handhaben kann oder muss, ist fraglich, weiß man nicht. Aber wie gesagt, wir können uns nicht beschweren. Wir haben es trotzdem so geschafft, dass wir da einfach kein Spiel verloren haben und so dann uns den Gruppensieg geholt haben.
Ist ja eigentlich fast so ein Standardprozedere schon in der zweithöchsten europäischen Klasse, dass die deutschen Teams ihre Gruppen gewinnen und dann so ein deutsches Gruppenturnier um den Titel eigentlich immer ausspielen. Ist das so ein bisschen der Fluch von, es gibt halt nicht so viele Champions League Plätze, dass alle starken Mannschaften da einfach rein können, aber eigentlich ist dieser zweite Wettbewerb ist ja fast ein bisschen zu schwach aus deutscher Sicht?
Also persönlich fand ich die letzten Jahre schon so, dass es wirklich eigentlich die deutschen Teams da wirklich immer sehr dominiert haben, dass da wirklich bis auf ein, zwei Mannschaften, die da wirklich mal wie jetzt San Rafael in den letzten Jahren immer auch sehr weit kam, da wirklich mithalten konnten. Aber ich glaube, dieses Jahr ist, ja, da es noch weniger Champions League Plätze gab, glaube ich, dass da auch andere Top-Mannschaften wie jetzt Plotzk oder ZSKA Moskau, Alemannia Lyon, Montpellier sind da reingerutscht, wo man da auch wirklich natürlich sehr großen Respekt davor haben muss und natürlich auch sehr hart rangehen muss in die Spiele, weil das einfach dann auch kein Selbstläufer ist wie die letzten Jahre vielleicht. Und aber trotzdem stimme ich dir dazu, dass da einfach, finde ich, die deutschen Mannschaften immer noch einen Schritt weiter vorne sind und da einfach, ja, mit ein bisschen mehr Glück in den nächsten Jahren vielleicht dann auch ein paar mehr Champions League Plätze bekommen.
Du bist ja auch ein ambitionierter Hobbyfußballer, habe ich mir sagen lassen.
Naja.
Der, ja oder nein? Was hast du gesagt?
Nee, von wem hast du es denn gehört?
Von
Würde mich mal
deinem
interessieren.
besten Buddy in Berlin, soweit ich
Ah,
weiß. Von der
okay,
Nummer 95.
ja.
Stimmt das nicht?
Ich muss sagen, ich bin einer der talentiertesten bei uns in der Mannschaft. Nee, es macht wirklich, also ich finde, es macht immer Spaß zum Warmmachen, Fußball spielen, ein bisschen rumkicken mit der Mannschaft. Ist immer ein gutes Warmmachprogramm, macht einfach unheimlich Spaß und ja, ich fühle mich da sehr wohl auf der Platte.
Höre ich gerade Carlo im Hintergrund.
Ja.
Dem gefällt es nicht, dass der Papa hier Podcast aufnehmen
Sie
muss.
sind eigentlich schon extra ins Schlafzimmer ausgewandert, aber irgendwie hat er
Alles gut.
so ein lautes Mundwerk.
Er gehört sich ja auch so. Der muss sich ja
Naja.
nachher auf der Platte auch mal verständlich machen und
Genau.
Spielzüge ansagen, ne?
Wie der Papa, ja, wie der Papa.
Ja, jetzt ist meine krumme Überleitung natürlich komplett schief gegangen. Aber weißt du, Fabi, ich als auch großer Fußballfan. Ich finde das jedes Jahr, deswegen habe ich dich auch so schnippisch gefragt, ich finde das so eindrucksvoll, ehrlich gesagt, wie jedes Jahr aufs Neue die deutschen HBL-Teams es schaffen, diesen zweiten europäischen Wettbewerb unter sich auszumachen. Und in der Europa League Fußball, der zweite Wettbewerb dort, wie wir jedes Jahr uns denken, wie könnt ihr gegen Molde und Gasmethan Medias und keine Ahnung was ausscheiden? Ich weiß nicht, ob es dir da als Fußballfan ähnlich geht, aber vielleicht kannst du als jemand, der jetzt schon lange Jahre ERF Cup spielt, ja mal ein paar Tipps geben an die deutschen Fußballer. Wie macht man das denn, sich zu motivieren und diesen zweiten Wettbewerb so zu spielen, dass man ihn möglichst dann auch mal gewinnt?
Das ist eine echt eine gute Frage. Also ich finde, ich verstehe es manchmal auch nicht, weil die Fußballer beschweren sich oder die Top-Clubs beschweren sich dann immer, dass die halt zu viele Spiele haben. Wenn man jetzt aber mal im
Könnt ihr nur
Hamper,
lachen, ne?
ja, wenn man jetzt mal Hamper sieht, da kann man wirklich nur drüber lachen, weil wir halt wirklich eigentlich mindestens genauso viele Spiele haben, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Und wenn man jetzt einfach die letzten Monate oder diesen Monat einfach sieht, dass wir da einfach 9 Spiele, glaube ich, hatten in einem Monat, das würden die Fußballer halt nie irgendwie zustande kriegen und würden sich da schon längst irgendwie beschweren oder schon streiken, keine Ahnung. Und ja, wir schaffen es trotzdem halt dann immer wieder, uns da neu zu motivieren oder auch die Kräfte so einzusparen, dass wir da wirklich auch im EF Cup immer noch Vollgas geben können. Und ich finde, wir haben auch dieses Jahr einfach einen breiten Kader, dass wir da wirklich sehr gut wechseln können, dass wir da einfach die Kräfte gut einsparen können. Und das fehlt vielleicht im Fußball, die Breite im Kader, dass du da einfach klar eine super Elf hast, die da gut kicken kann. Dann dahinter vielleicht dann die Spieler vielleicht aber nicht so die Breite mehr haben, um da einfach das Niveau von Europa League aufzuhalten. Und das könnte ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das so ein bisschen der Punkt ist, woran es da manchmal hapert.
Ja, man hat auch oft das Gefühl, dass genau die Guten dann rausrotieren und eher für die Liga geschont werden als genau, andersrum.
Genau. Ja. Ja.
Wann spielen denn die Füchse mal wieder Champions League? Das gab es ja auch schon mal.
Wir haben es natürlich gehofft, dass wir uns dieses Jahr durch den guten Saisonstart oder durch die gute Hinrunde es schaffen, ganz oben und angreifen zu können. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen den Februar, ich will nicht sagen verpennt oder verschlafen, aber haben natürlich dann gegen Erlangen eine herbe Niederlage bekommen, gegen Flensburg, gegen Rhein-Neckar Löwen und gegen Kiel einfach 4 Spiele verloren. Klar, 3 Spiele kannst du verlieren gegen die Top 3, aber so ein Ausrutscher wie gegen Erlangen oder auch so eine herbe Klatsche wegen den Löwen darf uns einfach nicht passieren. Und da sieht man einfach, glaube ich, dann auch nochmal, dass wir anscheinend noch nicht so weit sind. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir einfach mit dem Team, wenn wir so bleiben, wenn wir zusammen bleiben, dass wir da einfach in den nächsten 1-2 Jahren auf jeden Fall mal wieder in die Champions League reinrücken können.
Nächsten 1-2 Jahren, okay, das wäre ja gar nicht so lang. Also ihr seid schon frohen Mutes, dass ihr so gut seid, dass ihr, ich meine, mutmaßlich muss man ja, naja, für ganz sicher müsste man ja Erster oder Zweiter eigentlich werden.
Das ist richtig. Ich hoffe,
musst du direkt selber lachen.
Nee, ich hoffe natürlich auch, dass die EF jetzt mal einsieht, dass die Deutschen vielleicht mal ein paar mehr Plätze bekommen, weil die Mannschaften doch ein bisschen stärker sind als andere Nationen. Und da hoffe ich natürlich, dass in den nächsten Jahren natürlich da auch wieder vielleicht 3-4 Mannschaften da reinrutschen können in die Champions League. Und wenn das passiert, dann sehe ich da uns auf jeden Fall. Und trotzdem glaube ich, dass wir einfach ein gutes Team haben. Natürlich hatten wir jetzt auch einen Umbruch und haben jetzt einen neuen Trainer bekommen, der sich auch immer finden muss mit der Mannschaft. Und ich glaube, wenn wir das einfach so kompakt halten, dass wenn dieses Team einfach so bleibt, wie es jetzt ist, und uns ein bisschen mehr einspielen können, dann glaube ich schon, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren auf jeden Fall da angreifen können.
Sowas Ähnliches habe ich von einem deiner Chefs von Kretscher auch im Ohr, dass der unglaublich überzeugt von eurem Kader ist und sich nicht vorstellen kann, dass das auf Dauer nicht in den Erfolg reinführt. Aber du hast so ein ähnliches Gefühl.
Ja, natürlich. Also wenn man jetzt die Spieler sieht, die haben einfach, finde ich schon, individuell sehr starke Spieler. Wir können aber auch als Team, finde ich, sehr gut fungieren und haben da wirklich uns schon Spiele gezeigt, wo wir einfach extrem gut eingespielt sind. Und natürlich darf uns sowas wie gesagt, schon gegen Rhein-Neckar Löwen sowas nicht passieren, dass wir da einfach so unter die Räder kommen und einfach so ein Gesicht zeigen. Und auch die zweite Halbzeit gegen Kiel, jetzt darf uns auch nicht so passieren. Da wissen wir einfach, dass wir da viel mehr können und das dann auch demnächst hoffentlich wieder zeigen können.
Woran liegt das aus deiner Innensicht? Braucht man Zeit für den neuen Trainer? Braucht man Zeit zum Einspielen? Kannst du es dann irgendwas aus der Innensicht erklären?
Also Trainer glaube ich nicht. Also was der bisher geleistet hat, das würde ich super. Da ist jeder einzelne Spieler auch sehr zufrieden und kann man nichts Negatives sagen. Ich glaube einfach, wir haben jetzt einfach nach der Pause nicht geschafft, uns wieder so reinzufinden, wie wir es in der Hinrunde geschafft haben. Wir haben jetzt viel zu viele einfache Fehler wieder gemacht, die uns nicht passieren dürfen. Wir verwerfen viel zu freie Bälle. Also wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen einfach gefühlt, immer 20 freie Bälle komplett liegen lassen. Was natürlich dann auch gegen Rhein-Neckar Löwen, gegen Kiel einfach tödlich ist, dass da einfach, da kannst du dann auch kein Spiel gewinnen, wenn du dann einfach die ganzen freien Bälle verwirfst, weißt du, also klar aus dem Rückraum kann man mal verwerfen, aber wenn du dann trotzdem die Konter oder von außen oder vom Kreis oder einfach die Durchbrüche nicht nutzt, dann wird es natürlich sehr schwer und ich glaube, da müssen wir uns einmal an die Nase fassen, dass wir da einfach konzentrierter rangehen müssen, dass wir da einfach diese Chancen klarer nutzen müssen und einfach die Gegner halt nicht so zu leichten Toren kommen lassen, wie mit irgendwelchen einfachen technischen Regelfehlern.
Klingt dann aber ja doch auch nach einer Qualitätsfrage. Wenn man so viele einfache Bälle verwirft oder technische Fehler macht, ist die Qualität dann doch nicht so hoch, wie man sich's wünscht oder glaubt.
Naja, die Qualität ist ja da. Wir hatten ja schon Spiele, wo wir alles reingemacht haben, wo wir ganz viele Tore geworfen haben. Und das ist halt einfach jetzt momentan vielleicht einfach durch die Pause, durch die vielen Spiele, dass man einfach ein bisschen unkonzentrierter ist, ein bisschen müder ist vielleicht, dass das dann einfach dazukommt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es an der Qualität liegt, weil ich glaube, Ein Hans Lindberg brauchst du nicht erzählen, dass der keine Qualität hat. Und wenn der mal einen schlechten Tag hat und mal ein, zwei Bälle verwirft, dann stellst du ihn nicht gleich in Frage. Und das ist natürlich so der Fall.
Kommt ja nur auch nur alle 100 Jahre mal vor bei ihm gefühlt.
Deswegen, Gott sei Dank.
Und merkst du das bei dir selber auch? Merkst du eine größere Form von Müdigkeit?
Ja, tatsächlich. Muss ich sagen, der Februar war für mich auch extrem hart. Natürlich erstens durch die vielen Spiele. Dann kommt natürlich auch noch ja, der Stress mit der Geburt dazu, dass du einfach vom Kopf her, das war zum Beispiel gegen Erlangen so. Da war ich vom Kopf her, ehrlich gesagt, gar nicht da, weil ich einfach wusste, es kann jetzt jederzeit losgehen. Ich bin in Erlangen. Wenn meine Freundin jetzt anruft und sagt, die liegt im Krankenhaus und es geht los, dann muss ich halt schnell zurückfahren. Und da war ich vom Kopf her einfach schon. Ja, woanders hatte da andere Sachen im Kopf.
Ja, ist, glaube ich,
Und
menschlich verständlich. Ja.
genau dasselbe war das auch danach die Zeit. Wir hatten jetzt viele Auswärtsspiele gehabt. Ich habe meinen Sohn jetzt innerhalb, ich glaube, er ist jetzt ein bisschen mehr als 2 Wochen auf der Welt und ich habe ihn jetzt über eine Woche lang nicht gesehen. Und ja, da
Ja,
ist natürlich
krass.
dann auch, das merke ich einfach nicht nur an mir, sondern auch an meiner Freundin halt, dass die einfach alleine zu Hause ist, komplett überfordert hat, ist mit der Situation, ohne Partner das alles regeln zu müssen. Und das war natürlich auch dann ein bisschen vom Kopf her einfach, ja, nicht so belastbar wie vielleicht für sonst.
Ja. Und wie ist da so der Austausch mit Jaron, mit Bob, mit Kretsche? Wie reagieren denn die auf so zum Beispiel jetzt in der Liga stehen ja nun mal jetzt 4 Niederlagen in Serie. Wird es da irgendwie lauter im Training? Gibt es mehr Einzelgespräche? Oder was wird jetzt gerade gemacht bei den Füchsen, um das wieder in die andere Spur zu lenken?
Also im Training unbedingt wird das nicht lauter. Da ist es dann immer schon alles sehr ja, normal geregelt, dass man da einfach wirklich taktisch die Sachen durchspricht und da halt auch Sachen anspricht, aber halt jetzt nicht irgendwie, um laut zu werden. Oh, das war der Hund.
Hört er auch mit? Sehr
Der
gut.
hört auch mit, alle hören mit. Nach dem Kiel-Spiel wurde es natürlich schon mal ein bisschen lauter in der Kabine vom Trainer auch, weil ja, also uns allen klar war, was wir da in der ersten Halbzeit geleistet haben, war einfach überragend und dann einfach so ein Gesicht zu zeigen in der zweiten Halbzeit, das darf uns nicht passieren und dann finde ich es auch sehr, sehr richtig von Jaro da einfach mal lauter zu werden, dass es einfach nicht schon wieder uns passieren darf, dass wir da einfach das Ding so leichtfertig aus der Hand geben und daher natürlich kommen viele Einzelgespräche auf uns zu, die hatten wir jetzt schon gehabt in den letzten Tagen, weil wir auch viele Auswärtsfahrten hatten, wo wir einfach genügend Zeit hatten, miteinander zu reden, untereinander mit den Spielern, aber auch mit dem Staff, mit dem Co-Trainer, mit dem Trainer, um da sich einfach nochmal auszutauschen, was man hätte machen, besser können oder ja, was auch nicht.
Und waren da eigentlich auch wieder Kameras dabei? Ich habe ja mit großem Interesse die ersten beiden Folgen von der Füchse-Doku bei Sky gesehen. Das war echt ganz cool. Waren die zufällig jetzt bei dem Kiel-Spiel auch dabei? Kriegen wir
Tatsächlich
die?
ja,
Ja,
tatsächlich
oh.
ja.
Also auf die Bilder können wir uns freuen. Oder
Da bin
aus
ich auch,
eurer Sicht
da,
nicht.
da bin ich auch mal gespannt, was da reinkommt, was nicht, was
Ja,
der
ja.
Verein vielleicht rausschneidet. Aber nein, ich glaube, da wird schon einiges gezeigt, worauf man sich da freuen kann.
Schaust du dir
Also
das selber auch
ihr.
an eigentlich?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe ja so eine Doku. Ich habe jetzt damit angefangen mit All or Nothing im Football, einfach diese Dokus zu schauen. Wenn die halt so ein Team komplett eine Saison begleiten, jetzt auch mit Man City, mit Dortmund, fand ich schon immer sehr interessant und bin einfach froh, dass die das auch mal geschafft haben, in einer Randsportart wie Handball mit unterzubringen.
Das kannst du doch in diesem Podcast nicht sagen, dass wir eine Randsportart sind.
Deswegen war noch, okay, sieht man jetzt nicht, ich habe also
Ja.
Anführungszeichen gemacht, aber im
Sehr
Gegensatz
gut,
zum
Fabi. Das sieht man in einem reinen Audio-Podcast nicht.
Im Gegensatz zum Fußball oder Football sind wir natürlich dann leider Gottes noch eine Randsportart, aber trotzdem glaube ich, dass wir auf einem guten Weg dorthin sind und jetzt
Arbeiten
weiter
wir
nach
ja
oben.
alle zusammen dran, dass sich das
Richtig,
ändert.
richtig,
Ne? Ja,
auf jeden
ja.
Fall.
Und sag mal, wie ist Jaron Sievert so im täglichen Umgang? Der ist ja schon noch saujung. In dieser Doku kriegt man natürlich jetzt nicht alles mit, aber Finny macht da schon einen coolen, abgeklärten Eindruck. Wie nimmst du ihn so wahr? Ich meine, der ist ja so alt wie du in etwas. Schon irre Lage eigentlich, dass der dein Trainer ist.
Ich glaube, der ist 2 Wochen älter, glaube ich, ungefähr. Und natürlich habe ich schon mit ihm in der Jugend viele Jahre zusammengespielt. Daher kenne ich ihn sehr gut. Hatte natürlich dann eine Zeit lang keinen Kontakt gehabt zu ihm, weil er dann in Essen war. Aber trotzdem, als er dann zu uns kam, hatten wir auch dann wieder einen sehr guten Kontakt, hatten von Anfang an super Draht miteinander, wo wir einfach viel miteinander geredet haben. Er hat sich erkundigt, wie es alles so im Verein ein bisschen abläuft. Wir haben uns erkundigt, was er sich so ein bisschen vorstellt und Daher ist es alles sehr gut, also man kann sehr gut mit ihm kommunizieren und reden. Also natürlich kann er auch mal sehr laut werden, was man jetzt im Kiel-Spiel gesehen hat oder auch jetzt ein, zwei Trainingseinheiten, wo es mal ja, so ein bisschen untereinander halt mal brenzlig wurde, kann er dann auch schon mal sehr laut werden und dann ist natürlich auch, steht auch jeder still und weiß, okay, der Trainer sagt jetzt was. Also das ist jetzt nicht so. Wir haben natürlich am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, er ist sehr jung, wie reagieren so die älteren Spieler, wie jetzt ein Hans Lindberg oder ein Jakob Gujun, die jetzt schon jahrelang in dem Profibereich sind und da einfach sehr viel Erfahrung haben und die denken sich dann, also wir haben halt dann gedacht, okay, wie denken die, wenn jetzt ein Jungspund reinkommt und dann auf einmal den Handball neu erklären will, weißt du? Also
Genau, ist ja ein ganz
da haben wir auch
verständliches
so ein bisschen
Überlegen,
Sorgen
ne?
gehabt, dass es vielleicht so zu ein paar Problemen kommen könnte. Aber das ist gar nicht der Fall gekommen, das ist gar nicht dazu gekommen. Also die ordnen sich da alle super ein, respektieren Jaron komplett und daher finde ich einfach sehr gut, dass die ihn so sehr gut aufgenommen haben.
Ihr habt ja schon, wenn ich mir eure Mannschaft so vor Augen führe, also erstmal merkt man, dass ihr alle unfassbare Brocken seid. Also wenn ich mir das anschaue, was bei euch da auf halb rumsteht, ist so wie in
Meinst du mich,
anderen
ne?
Vereinen so ein Mittelblock und die zwei Mittelblockspieler sind dann ja zusammen 4,80 Meter groß ungefähr. Ich weiß nicht, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ist denn eigentlich die Vorstellung, was bei dir bisher so angekommen ist, bei Jaron Sievert, was für ein Handball will der mit euch spielen? Auch die nächsten Jahre, das ist ja was da langfristig angelegt ist.
Ja, Jaron ist natürlich jemand, der sehr gerne das Tempospiel bevorzugt. Also er will uns schon beibringen, dass wir einfach viel mehr aus der ersten, zweiten Welle die Situation nutzen müssen. Das hat er mal so ein bisschen das Beispiel, wie jetzt zum Beispiel Flensburg, die finde ich machen es einfach überragend. Die laufen die erste Welle extrem gut und wenn die jetzt auch mal ein Gegentor bekommen, spielt der Torhüter sofort den Ball raus und die laufen trotzdem immer noch die zweite Welle und finden trotzdem immer noch eine Überzahl. Und ich glaube, dieses System will er auch so ein bisschen bei den Füchsen unterbringen, dass wir da einfach schaffen, die Gegner so ein bisschen zu überrennen, dass die gar nicht erst schaffen, diese Wechsel hinzubekommen, Abwehrangriff zu wechseln, sondern dass wir dann schon meistens schon vorne sind und dann irgendwie schon eine gute Chance herausspielen. Und ich glaube, das hat der uns relativ früh klar gemacht, dass er das durchsetzen will bei uns. Und das merkt man auch von Spiel zu Spiel, dass er da einfach diesen Fokus extrem drauf legt, dass er uns da immer mehr pusht und immer mehr meint, okay, wir müssen noch mehr Tempo machen, mehr Tempo machen. Und ja, das ist, glaube ich, das Hauptthema. Natürlich will er probieren, auch in der Abwehr, da einfach unsere Brocken im Zentrum halt stark zu machen, dass wir einfach als Halbverteidiger alles in die Mitte locken, dass wir da gar nicht so viel über die breite Position gegen Tore bekommen, sondern dass wir wirklich probieren halt, die Shooter alle in die Mittelposition zu bekommen, dass wir da einfach unsere Riesenarme im Block dann im Doppelblock stellen mit einem guten Torhüter gespannt hinten drin, da einfach dann die Bälle wegzunehmen. Und ich glaube, das sind so die Hauptaugenmerke, die er jetzt momentan dieses Jahr einbringen will.
Kommt das denn deinem Spiel entgegen? Ich erinnere mich an diesen einen, war ja, glaube ich, auch im Kiel-Spiel, ne? Du hast ja diesen einen Mega-Pass da von Mittellinie auf dem Kreis im Tempo-Gegenstoß gespielt. Ist ja was, was du
Ja.
kannst. Aber wenn ich an dich denke, denke ich schon eher an einen genialen Halbfeld-Handballer, der sein 1 gegen 1 spielen will, der einen Kreis finden will, der aber auch aus dem Rückraum gefährlich werden kann. Wäre das überhaupt so deins, die ganze Zeit hoch und runter zu rennen?
Doch, wenn man fit ist, dann ist das kein Problem. Also das steckt man dann auch gut weg als Sportler. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt, wenn man jetzt viel läuft, danach dann sofort kaputt ist. Also deswegen haben wir eine gute Vorbereitung, deswegen haben wir gute Athletiktrainer, die uns da einfach sehr gut drauf einstellen können und auch gut trainieren können, um da einfach dieses Tempo auch gehen zu können. Und für mich war es einfach diese 10-monatige Pause halt so ein bisschen, ja, kein Nackenschlag, aber ich habe halt schon gemerkt, dass ich da einfach nicht so fit bin wie jetzt in den letzten Jahren davor. Da muss ich noch ein bisschen mehr an mir arbeiten, um da einfach dieses Tempo wirklich gehen zu können. Aber trotzdem ist das Spiel von Jaron, das Angriffsspiel, trotzdem weiterhin so ausgelegt, dass wir einfach individuell starke 1 gegen 1 Spiele haben mit Jakob Holm, mit Power, mit mir, dass wir das trotzdem beibehalten. Natürlich haben wir jetzt auch gute Shooter bekommen, wie jetzt Marian, ein Lasse Andersson, die aus dem Rückraum auch mal sehr gut ballern können, um da einfach ein bisschen vielseitiger sein zu können. Und ich glaube, das passt einfach sehr gut miteinander rein, dass wir da einfach verschiedene Systeme und Varianten haben, um einfach die Gegner da anders zu bespielen.
Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, wie kommt denn das bei euch eigentlich so, dass, also wenn ich jetzt Paul und dich so als das glänzende Beispiel für den Übergang Füchse Jugend dann in den ersten Kader schaffe. Ihr seid ja schon ganz schön breit für so Halbspieler, ne? Also ihr kommt ja jetzt nicht wie, ich sag mal, Philipp Weber übers Filigrane, sondern ihr kommt ja schon auch über eure Masse. Ist das irgendwie so Füchse-Stil oder ist das jetzt nur Zufall, dass ihr beide so auseinandergegangen seid?
Naja, bei mir kam es jetzt, also ich muss ja ehrlich sagen, in den letzten Jahren war ich ja jetzt auch keine Maschine. Also ich war jetzt auch so eher so ein kleiner Lauch, der sich irgendwo so durchgeschlüpft hat und so ein bisschen die Lücken
mal gesucht. Kleiner Lauch. Okay, daran hätte ich jetzt bei dir nicht gedacht, aber gut.
Nee, ich habe halt die 10 Monate schon ein bisschen genutzt, um da einfach ein bisschen mehr Masse aufzubauen, um einfach die 1-gegen-1 in der Abwehr oder auch im Angriff besser annehmen zu können und mich ein bisschen besser durchzutanken halt. Und ich glaube, das tut mir ganz gut, dass ich da einfach jetzt noch eine andere Stärke habe und nicht nur jetzt immer diesen Kontakt vermeide, irgendwo diese Lücken durchschlüpfe, sondern einfach da auch mal mit Kontakt ein paar Zweikämpfer gewinnen kann halt. Und daher, ja, das passt natürlich schon zu uns. Ich glaube schon, dass wir da einfach das auch brauchen als 1-gegen-1-Spieler, um da einfach diese Imlock-Spieler richtig bespielen zu können und da einfach wirklich diese zwei Kämpfe gewinnen zu können. Und ich glaube, es ist einfach auch wieder, wie du schon meintest, oder wie ich schon meinte, dass die Mischung halt das A und O ist, dass wir einfach so Spieler haben wie Jakob Holm, der sich dann einfach...
Den hätte ich jetzt eher so als Lauch gesehen, ehrlich gesagt, aber es ist halt ein schneller, guter Lauch. Lauch
ist auch nicht genau, ist auch kein Lauch, aber es ist jetzt einfach jemand, der ja unheimlich schnell ist, unheimlich 1-gegen-1 stark ist und da einfach immer Lücken reißen kann und zweite Männer bindet, um da einfach Platz für uns halbe Spieler zu binden. Und das macht er halt überragend. Ich glaube, deswegen passt so ein Paul, ich einfach dann auch sehr gut zu ihm.
Ja, ja. Du hast schon gesagt, du hattest eine lange Pause. Es war ja die Schulter.
Genau.
Das ist, glaube ich, also Knie ist immer eine wahnsinnig lange Ausfallzeit, aber die Schulter... Da habe ich ehrlich gesagt immer gleich die größten Sorgen bei einem Spieler, wenn ich was von Schulter höre, weil die ist halt beim Handball, das braucht man glaube ich nicht weiter erklären, schon relativ wichtig.
Auf jeden Fall.
Wie ging's denn dir? Hast du mal Sorge um die Karriere vielleicht sogar gehabt, als das alles losging? Oder wie war bei dir da so der Verlauf bei dieser Schulterverletzung?
Also ich hatte ja 2 OPs gehabt. Die erste war ja ich glaube Dezember 19. Kam die erste OP, da hatte ich noch keine Sorgen gehabt, da wusste ich, okay, das ist jetzt meine 2. OP, ist jetzt nichts sehr Wildes, also natürlich ist es sehr schmerzhaft gewesen und war eine OP erforderlich gewesen. Trotzdem wusste ich, dass ich dann danach wieder ganz normal Handball spielen kann. Und dann kam natürlich im August 2020 dann der kleine Rückschlag, dass einfach sich die Anker gelöst hatten im Training. Ja, da hatte ich einfach schon ein schlechtes Gefühl gehabt, dass ich wusste, okay, irgendwas stimmt da nicht in der Schulter. Bin dann nochmal zum Spezialisten gegangen und habe dann das nochmal checken lassen. Und als er da meinte, ja, die Anker stehen raus und wir müssen nochmal operieren, da muss ich sagen, ging es mir schon sehr nah. Also da hatte ich dann schon mit mir sehr zu kämpfen und hatte auch wirklich sehr Angst gehabt, weil ich dann wusste, okay, jetzt noch eine Schulter-OP, das ist natürlich nicht gut fürs Labrum, fürs Gelenk allgemein. Und hatte dann wurde ich schon mit mir zu kämpfen gehabt und war da schon ein bisschen am Boden zerstört. Weil ich eigentlich ein gutes Gefühl hatte, die Trainingseinheiten, die ich gemacht habe, war die Schulter wieder sehr gut. Bis halt zu dem einen Zeitpunkt, wo ich dann ein paar Mal mehr geworfen habe und dann auf einmal sich anscheinend dann da die Anker gelöst haben wieder. Und da hatte ich dann das erste Mal halt, wie gesagt, so einen kleinen Schockmoment gehabt, wo ich dann schon so ein bisschen Angst hatte um meine Karriere. Aber der Arzt hat mir dann auch relativ guten Mutes zugesprochen, dass er sein Bestes geben würde, was natürlich jeder Arzt sagt, aber ich dann auch ein sehr gutes Gefühl bei ihm hatte und dann auch gesagt habe, okay, dann wenn die OP notwendig ist, dann müssen wir die machen. Und er meinte aber auch dann direkt danach, dass alles problemlos verlaufen ist, dass die Schulter soweit gut aussieht, dass ich weiter Handball spielen kann. Und ich dann natürlich sehr erleichtert war, natürlich brauchte ich da erstmal wieder Zeit, um wieder die Schulter wieder neu aufzubauen und wieder reinzukommen. Und ja, natürlich geht es an mir nicht ohne vorbei. Ich merke das immer noch jeden Tag, dass ich da einfach jetzt mittlerweile 3 Eingriffe hatte in der Schulter und einfach immer noch nachts Probleme habe oder früh dann aufwache und da einfach noch alles ein bisschen eingeölt werden muss. Eingerostet ist und eingeölt werden muss, bis es wieder alles in Schwung ist und Schwung kommt. Aber sobald ich dann ein bisschen warm bin, mich ein bisschen bewegt habe, ist das auch alles wieder vergessen und alles wieder gut.
Krass, aber ist schon, das hat Paul damals auch erzählt, der war ja, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, wann das war, so vor einem Jahr hier zu Gast oder wahrscheinlich sogar noch länger her. Der meinte damals auch, er kann auf der einen Seite gar nicht mehr schlafen, weil die halt sofort eigentlich zumacht und signalisiert, die Schulter Schmerzen gibt und sagt, so in der Körperhaltung bitte nicht. Hast du sowas auch?
Ja, definitiv. Also ich kann auf der linken Seite gar nicht mehr schlafen.
Krass.
Wie gesagt, auch wenn ich auf dem Rücken schlafe oder auf der rechten Seite, dann merke ich es trotzdem früh, dass es schmerzhaft ist, die ersten paar Schritte, dass da einfach alles noch ein bisschen knackt und nicht so sein sollte. Aber wie gesagt, sobald ich mich ein bisschen bewegt habe, ein bisschen die Schulter warm gemacht habe, ist auch alles wieder gut. Also
Okay, das
bin ich guter Dinge.
Und was heißt das jetzt? Sag mal, die Anker gelöst. Ich bin medizinisch mal wieder gar nicht bewandert. Also irgendwelche Verbindungen, Muskel, Knochen oder was sind die Anker?
Also die SOP war halt so, dass die Gelenklippe, es ist so eine, ja, wie soll ich das sagen, das Schultergelenk ist halt mit so einer, das Labrum heißt es, also das Labrum, das sich da gelöst hat, das ist so ein bisschen rausgerutscht aus der Schulterpfanne und es muss da wieder neu fixiert werden. Da haben die dann halt zwei Anker reingebohrt, um das Labrum wieder zu fixieren. Und das Gute war halt einfach, das Labrum war dann auch wieder fixiert, es war wieder an der Stelle, wo es hingehört. Nur die Anker, die da drin waren, die auch hätten drin bleiben sollen, haben sich dann halt wieder gelöst und dadurch hat es so ein bisschen dann an der Schulter, an den Sehnen ein bisschen gerieben und war dann einfach unangenehm und schmerzhaft und deswegen mussten die halt wieder entfernt werden.
Ja, okay. Gut. Noch ein letztes zur Schulter, lasse ich dich damit auch in Ruhe. Wie ist eigentlich so mit der Wurfkraft? Ist die wieder wie vorher? Ist das Gefühl wieder wie vorher oder bleibt da was? Kriegst du nur noch 80% zurück?
Nee, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass ich wirklich mich auch wieder traue, sehr hart zu werfen. Es war natürlich am Anfang nicht der Fall, dass man da einfach so ein bisschen sich immer rantasten musste und einfach gucken musste, ob die Schulter wirklich so hält, wie sie halten soll. Aber nach den ersten paar Versuchen dann wusste ich, okay, ich kann mich jetzt immer mehr trauen und hatte dann auch zwischendurch einfach wieder das Gefühl, okay, ich bin fast wieder da, wo ich mal war. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin so vielleicht bei 90-95%, würde ich werfen können. Also wenn ich jetzt ein Spiel habe, wie jetzt gegen Flensburg, wo ich ein paar Mal mehr aufs Tor werfe, ein paar Bälle mehr raufschruppe aus dem Rückraum, dann merke ich es halt am nächsten Tag auch wieder, dass da einfach, okay, die Schulter wieder ein bisschen mehr fest ist und wieder gelockert werden muss vom Physiotherapeuten oder halt im Krafttraining. Und daher, ja, kann es natürlich dann auch mal sein, dass dann das Spiel danach vielleicht nicht ganz so oft aus dem Rückraum geworfen wird, wie jetzt in dem Spiel davor. Also das kann auch mal vorkommen.
Ja, okay. Aber das heißt, so für die Langfristprognose, so wie es jetzt ist, bleibt da eigentlich nichts hängen, sondern sieht alles gut aus, was das Spielerische angeht.
Davon gehe ich aus und hoffe natürlich, dass da alles so hält, wie es halten soll.
Sehr gut. Lass zu einem fröhlicheren Thema kommen.
Sehr gerne.
Ins Private nochmal. Wir haben ihn ja schon gehört, deinen Sohn, Carlo.
Jetzt schläft er gerade.
Okay. Sehr gut. Schön. Also er kann auch friedlich sein, wenn der Papa sich gerade nicht mit ihm beschäftigt.
Auf jeden Fall. Die Mama macht auch einen guten Job.
Ja, das glaube ich. Wie geht's euch denn so damit? Das muss ja schon ein krasses Ereignis sein, wenn da so ein neues Leben. Ich weiß gar nicht, ob man das so beschreiben und nachempfinden kann, wenn man das selber noch nicht hatte. Ich hatte das noch nicht, aber wie war das bei euch?
Ach, man kann es nicht beschreiben. Also das ist einfach. Man stellt sich das alles während der Schwangerschaft vor, wenn das Kind dann mal da ist, wie das alles so ablaufen wird und es kommt dann doch alles anders, als man sich das vorgestellt hat. Und ich hatte das Glück, dass ich komplett bei der Geburt dabei sein durfte, dass ich Alice da komplett unterstützen konnte und das einfach mit ansehen durfte, das Spektakel.
Das ist schon mal schön formuliert.
Ja, und ja, einfach größten Respekt erstmal an die Frauen, dass die da abliefern müssen. Das ist schon echt brutal. Und daher bin ich einfach nur unheimlich stolz, dass Alice das alles so gemeistert hat und den Kleinen da so gut rausbekommen hat. Und ich bin einfach nur mega happy. Also das ist einfach, kann man wirklich nicht beschreiben, wenn man dann einfach dieses kleine Wesen dann auf dem Arm hat und einfach weiß, okay, das ist jetzt aus ihr und aus mir entstanden. es gibt nichts Schöneres, einfach dann abends dann mit dem ins Bett zu gehen und ihn schlafen zu sehen oder auch selbst wenn er mal schreit, ihn dann zu beruhigen. Das ist dann einfach so ein Gefühl, was einem unheimlich stolz macht, dann einfach so einen kleinen Sohn dann zu haben. Und es macht einfach jetzt momentan super Spaß und ich freue einfach, genieße einfach jede Zeit, die ich hier bin und freue mich immer nach Hause zu kommen.
Ja. Ah, cool. Und hattest du bei Alice auch das Gefühl, dass gleich dieser Moment so, das ist ja echt eine Tortur, so eine Schwangerschaft, aber sobald das Kind dann auf dem Arm ist, schaltet sich sofort die Amnesie im Kopf ein und man hat das anstrengende, Schlimme alles vergessen?
Auf jeden Fall. Also es war bei ihr echt so, dass sie einfach sehr gelitten hat unter der Geburt, dass sie da wirklich sehr mit sich zu kämpfen hatte, aber als dann der Kleine auf dem Arm lag, ja, war sie einfach wie vorher, wie als ob nichts passiert ist und hat da einfach ein Lächeln auf den Lippen gehabt und hat geweint vor Freude, war einfach der glücklichste Mensch der Welt und sowas dann zu sehen, ist dann natürlich auch einfach super schön.
Sehr cool. Und wie macht ihr das so in eurem Alltag? Ich meine, du kannst ja auch irgendwie nicht immer, ne? Dann bist du mal auf Reisen und vielleicht vor dem Spieltag musst du ja vielleicht auch mal durchschlafen, weil du einfach kaputt bist, besonders vor großen, wichtigen Spielen. Jetzt mit Corona ist ja auch nicht so leicht, ich weiß nicht, dass einen die Eltern mal unterstützen und so. Ich weiß nicht, wie teilt ihr euch da so auf in eurem Alltag? Wer kümmert sich wann um den Kleinen?
Ja, wir haben schon besprochen, dass jetzt an einem Spieltag, wenn jetzt, ich glaube, das erste Spiel war jetzt, glaube ich, gegen die Rhein-Neckar Löwen, dass ich da einfach zu ihr gesagt habe, ich brauche den Schlaf. Ich schlafe zwar mit dir im Bett, alles gut, aber sobald er halt wach ist, musst du ihn halt wickeln oder irgendwas oder musst du ihn halt dann füttern. Also was ich eh nicht momentan machen kann. Daher haben wir uns da schon sehr gut abgesprochen und so im normalen Alltag, wenn er nachts wach wird, sind wir beide eh wach, probieren ihn ein bisschen zu beruhigen. Sie füttert ihn, wenn er gewickelt werden muss, dann wicke ich ihn meistens. Bis auf die Nacht, da war ich jetzt auch ein bisschen kaputt und hat sie es dann auch übernommen. aber ansonsten tagsüber probiere ich schon natürlich, sie so gut wie es geht zu unterstützen. Ich probiere einfach, wenn ich jetzt zu Hause bin, ihn zu wickeln, ihn auch auf den Arm zu tragen, wenn er rumschreit und ihn dann zu beruhigen, dass sie einfach auch mal runterfahren kann und ein bisschen entspannen kann. Was natürlich auch nicht immer einfach ist für eine Mutter, aber da probieren wir schon unser Bestes zu geben und die Rollen so aufzuteilen, dass da wirklich jeder ein bisschen die Aufgaben übernehmen kann.
Ja, aber cool. Das heißt, du bist ein moderner Vater, der auch alles übernimmt, was er halt übernehmen kann und es nicht
ja,
allein bei der Mutter.
Ja, auf jeden Fall. Nein, gar keinen Fall. Also da probiere ich schon so gut sie zu unterstützen. Und jetzt natürlich durch die Nationalmannschaftswoche nächste Woche haben wir jetzt ihre Mama einfliegen lassen.
Ah, okay. die ist jetzt, einfliegen lassen heißt?
Nein. ihr Stiefpapa hat ihre Mama hergefahren zu uns.
Okay.
Und ist dann wieder nach Hause gefahren und jetzt ist sie jetzt 2 Wochen lang bei uns, um einfach da Alice ein bisschen zu unterstützen, dass die da nicht komplett alleine ist und da einfach, weil wir auch einen Hund haben, der auch immer raus muss, das ist natürlich auch am Anfang immer sehr schwierig. Alice darf jetzt noch nicht so viel bewegen, um einfach jetzt immer mit einem Hund Gassi zu gehen und daher ist es einfach sehr hilfreich, da jemanden zu haben, der sich dann auch so ein bisschen darum kümmern kann.
Klingt aber so, als würdet ihr auch nicht mit einem Kind Schluss machen.
Also während der Geburt war Alice ihr Spruch, es bleibt ein Einzelkind. Ob es dann wirklich so bleibt, glaube ich auch nicht. Ich glaube, da wird vielleicht noch einer nachrutschen irgendwann.
Okay, kommt noch eins. Ja, das ist doch vielleicht ein Junge, ein Mädchen. Das ist doch
ja,
das eigentlich,
das
was
wir mal
sich
sehen.
Wünscht.
Hauptsache gesund, der Bub.
Ja. Sehr schön. Nationalmannschaft hast du gerade schon gesagt, darüber will ich gleich auch noch mit dir reden. Noch einmal kurz zu den Füchsen. Wenn man schon so über Zukunft und jetzt ist das Kind da und vielleicht kommt irgendwann noch ein zweites. Du hast dich ja jetzt auch echt langfristig, auch das hat bei Paul und dir so ein bisschen Tradition, dass ihr sehr langfristig immer, wenn ihr verlängert, bei den Füchsen verlängert. Ja. 2026, das ist ja schon mal ein Wort. Wie kam es, dass du dich so lang jetzt an die Füchse gebunden hast? Ich meine, noch bist du einigermaßen jung, wenn der Vertrag ausläuft, bist du auch schon ein alter Mann.
Dann bin ich 32, ja, dann ist schon einiges, nee, aber ich fühle mich hier einfach extrem wohl, ich kann mich sehr gut mit dem Verein identifizieren, ich bin auch sehr dankbar, dass ich einfach diese Chance hier bekommen habe und will es natürlich dann auch dem Verein so zurückzahlen, dass ich da einfach probiere, mein Bestes für den Verein zu geben und auch wie gesagt, langfristig hier zu bleiben, um da einfach dem Verein eine Sicherheit zu geben, dass da halt ein Spieler ist, der die nötige Qualität hat, um einfach auch den Verein hoffentlich da anzubringen, wo wir hin wollen. Und Daher war ich einfach sehr froh, dass der Verein mir die Chance gegeben hat, trotz der Verletzung einfach so lange hier bleiben zu können. Und daher war es für mich keine Überlegung wert, da Nein zu sagen. Also da habe ich mich einfach sehr gut gefreut und habe das Angebot dankend angenommen. Und wie gesagt, Alice und ich fühlen uns hier sehr wohl in Berlin. Wir haben hier viele Freunde. Ich bin jetzt mittlerweile 11 Jahre in Berlin, fühle mich hier wohl, habe meine Familie im Umfeld und daher kann ich mir momentan nichts Besseres vorstellen, als hier zu spielen.
Cool. Und trotzdem klingt 2026 für so einen Sportlervertrag halt unfassbar lang, ne? Ich weiß nicht,
Das
ist das so
stimmt.
eine, ist das bei euch einfach nur was halt in Berlin mit besonders euch beiden so gemacht wird? Oder ist die Tendenz vielleicht im Handball auch mehr in die Richtung? Ich erinnere mich so, Musche hat ja so einen quasi Rentenvertrag in Magdeburg
Ja.
unterschrieben. Winzek hat, glaube ich, einen extrem langen in Kiel unterschrieben. Ist das vielleicht so ein bisschen der neue Weg? Oder warum habt ihr so lang verlängert?
Ich glaube, es kommt immer auch drauf an, mit welchen Spielern du es machst, ne? Also wenn du jetzt so siehst, wie du schon meintest, ein Matze Musche ist halt einfach ein Magdeburger Junge, den kann ich mir auch nicht irgendwo anders vorstellen, weißt du? Und
Das finde ich so geil, das sagen nämlich alle.
genau das Gleiche ist halt bei Paul, bei mir, bei Bam Bam, also bei Winczek auch so. Wir sind einfach in dem Verein groß geworden, wissen, was wir an dem Verein haben und daher glaube ich schon, dass es einfach für solche Spieler eher so lange Verträge gibt, als es für Rumreisende, wie jetzt irgendwelche Spieler, die aus dem Ausland kommen. Ich glaube, die würden jetzt hier in Berlin nie einen Vertrag bekommen, der bis 2026 geht. Und daher, ja, glaube ich, geht es eher in die Richtung, aus der eigenen Jugend die Spieler so lange zu binden, wie es einfach nur geht, weil man da einfach ja halt das so durchziehen will und an den Spieler glaubt, dem Verein helfen zu können.
Nicht ganz so langfristig. Was macht ihr denn eigentlich mit der angebrochenen Saison jetzt noch? Meisterschaft und Platz 2 wird, so wie Kiel und Flensburg draus sind, ja wahrscheinlich schwierig.
Ja,
Was setzt man sich noch
definitiv.
für Ziele?
Ach, das ist schwierig. Natürlich haben wir uns jetzt vor der Länderspielpause natürlich immer noch das Ziel gehabt, da ganz oben angreifen zu können. Und jetzt kamen natürlich diese Rückschläge, wo wir einfach gemerkt haben, okay, wir sind anscheinend noch nicht so weit und schaffen es doch noch nicht ganz oben angreifen zu können. Und der denke ich, dass es jetzt einfach momentan so der Fall ist, dass wir einfach probieren müssen, wieder in die Spur zu kommen, um dann einfach auf jeden Fall einen internationalen Platz wieder zu sichern für nächstes Jahr. Sei es EF Cup, Champions League ist natürlich noch schwerer, aber der EF Cup Platz soll auf jeden Fall schon für uns drin sein.
Ja. Und dann im europäischen Wettbewerb, wo ihr jetzt die Gruppe gewonnen habt, ist da das Ziel, Titel, Final Four, was habt ihr euch da vorgenommen?
Ja, natürlich wollen wir da wieder ins Final Four kommen. Also ich glaube, wir haben es letztes Jahr und die letzten Jahre gesehen, dass wir da einfach immer sehr gute Möglichkeiten haben, das wirklich so weit zu schaffen auch. Und genau dieses Ziel haben wir dieses Jahr auch wieder. Wir haben jetzt gewusst, okay, wenn wir Erster werden, haben wir gute Chancen, die nächste Runde einen relativ einfachen Gegner zu bekommen und danach vielleicht auch nochmal. Und dann werden wir halt auch schauen, ob wir vielleicht das Final Four Turnier wieder nach Berlin holen können. Auch wenn es vermutlich ohne Zuschauer ablaufen wird, ist es trotzdem immer noch mal so ein kleiner Push, der uns Spieler da vielleicht nochmal ein paar Prozent mehr einbringt, um da einfach nochmal ja, das Ding dann auch in Berlin zu behalten, den Pokal. Und das, glaube ich, ist unser Hauptaugenmerk jetzt dieses Jahr.
Nationalmannschaft, du bist wieder dabei. Obwohl du ja auch einer dieser Vaterlandsverräter warst, wenn man ein paar Internetidioten
Ja.
fragt,
Das
die
ist doch
die
schön
WM
sowas.
ausgeladen. Ich glaube, du hast auch solche Nachrichten bekommen, oder?
Ja, ich habe auch so eine, ich glaube, zwei, drei Nachrichten habe ich davon bekommen, aber ja, man kann es einfach nur belächeln. Also, was da in so einem Kopf vorgeht, weiß ich auch nicht, wie man sowas behaupten kann, auch mit
Naja,
Pekel. Also,
nix
es
halt,
ist,
ne?
ja, es ist einfach.
Da muss man, glaube ich, nicht lang drum herum überlegen,
Deswegen,
ey. Irre.
In der Situation, glaube ich, ist es alles andere als ein Vaterlandsverräter. Und daher
Ja,
bin ich
besonders mit
aber.
deiner Schulter, ne? Also wenn, dann
Ja,
muss deine
deswegen, also bei
Schulter
mir ist es
halten,
ja, war es die
Vaterlandsverräter.
Schulter, aber auch bei Henrik, bei Bam Bam, beim Steffen Weinhold kann man das immer noch nachvollziehen, wenn die da Familie zu Hause haben und dann einfach gerade andere Sachen im Kopf haben, als jetzt eine WM spielen
Total,
zu wollen oder
ja.
spielen zu müssen. Und das muss man auch einfach akzeptieren und verstehen. Und daher, ja, bin ich einfach nur froh, dass ich, dass die Schulter jetzt so gut hält, dass ich da einfach wieder zu meiner Leistung gefunden habe und dass mich da Alfred jetzt wieder auch in den Kader mit reinnimmt, um dann hoffentlich auch die Olympia-Quali erfolgreich zu bestreiten.
Es gab ja einen, der das alles ein bisschen anders gesehen hat in der Mannschaft mit Andy Wolf. Jetzt nicht, was dich angeht, aber was die, was du eben beschrieben hast, die wegen der Familie abgesagt haben. Werdet ihr eigentlich nochmal drüber reden? Wird das nochmal Thema sein, wenn man jetzt wieder zusammenkommt?
Boah, das ist eine gute Frage. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nochmal Thema wird. Ich glaube, Andy weiß selber, dass es ja vielleicht nicht der beste Kommentar war, den er hätte abgeben können. Weil er auch eher verstehen muss. Natürlich hat er gesagt, dass Spieler wie jetzt ein Hendrik oder ein Bambam einfach viel in der Champions League rumreisen, ist natürlich klar, aber das ist ja einfach auch ein Thema, du bist 4 Wochen lang am Stück weg und hast einfach Familie zu Hause, Pekert, 3 kleine Töchter, 2 Hunde und eine Frau, die das alles regeln soll ohne ihn. Also das kann ich einfach 100% nachvollziehen, dass er einfach sagt, okay, in der jetzigen Phase, wo auch keine Hilfe irgendwie von Eltern oder irgendwie was kommen kann, muss er einfach da sein und die Frau halt unterstützen und daher, ja, verstehe ich so eine Kommentare nicht, aber ich glaube, es hat sich dann auch wieder alles eingepegelt und ich glaube, die haben dann auch wieder zueinander gefunden.
Ja. Er darf ja auch, es sind ja auch alle nominiert, ne? Also scheint deswegen keiner gesagt deswegen zu haben, mit dem spiele ich nicht.
Nee, das glaube ich, das ist auch jeder da einfach dann clever genug, um da einfach zu sagen, das dann wegzustecken und das einfach abzuhaken und dann einfach nach vorne zu schauen.
Wann hat Alfred dir eigentlich Bescheid gesagt, dass du diesmal dabei bist für die Olympia-Quali?
Ich glaube, wir haben Anfang Februar, glaube ich, oder Ende Januar haben wir, glaube ich, nach der WM, relativ schnell eine Woche später, haben wir miteinander telefoniert. Da hat er sich erkundigt, wie es meiner Schulter geht, wie ich mich fühle, ob ich wieder bereit wäre, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und habe ich ihm auch klar gesagt, dass ich auf jeden Fall Nationalmannschaft spielen will, wenn die Schulter hält. Das Gefühl habe ich einfach momentan und da habe ich gesagt, dass ich sehr gerne dabei wäre, um einfach Deutschland zu helfen, nach Olympia nach Tokio zu fahren.
Was hat er dir, was hat er so für Erwartungen an dich? Ist jetzt, keine Ahnung, man könnte ja auch verstehen, wenn er zum Beispiel sagt, du, Häfner ist erstmal der Erste auf halb rechts und du musst jetzt um deine Position kämpfen, ja. Oder wie war da so der Austausch?
Gar nicht, also da muss ich mich echt noch überraschen lassen, wie er mich im Training erstmal auch einsetzt, was er davon für Erwartungshaltungen von mir hat. Darüber haben wir noch gar nicht geredet und ich hatte auch noch gar keinen Lehrgang mit ihm gehabt, also noch gar kein Training gehabt mit ihm. Daher wurde es für mich auch erstmal alles sehr neu, zu gucken, wie die Trainingseinheiten mit ihm wären, wie das Video mit ihm wird, wie die Gespräche mit ihm wären. Da müssen wir uns, glaube ich, auch erstmal miteinander zurechtfinden und dann glaube ich schon, dass es relativ klar wird am Anfang der Woche, was er von mir erwartet und wo er mich sieht.
Ja. Wo hat er denn Fehler gemacht bei der Nominierung? Wen hättest du mitgenommen, den er nicht mitgenommen hat?
Oh Gott. wen hätte ich mitgenommen, wen er nicht mitgenommen hat? Das ist eigentlich schwer zu sagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Natürlich hatte einfach Alfred, wusste er, dass er einfach viele, viele Absagen hatte und da einfach die Spieler halt genommen hat, die halt, die zur Verfügung standen. Und ich glaube.
Achso, nee, ich meinte jetzt für die jetzige Phase.
Ach, für die jetzige Phase.
Für die Olympia-Quali, ja.
Ah.
Ich dachte, du kommst jetzt direkt mit Marian Michalczyk um die Ecke und springst mal von deinem Teamkollegen in die Bresche.
Nee, da habe ich habe gerade noch an die WM gedacht. Ja, für Marian, glaube ich, ist alles ein bisschen bitter gelaufen. Ich meine, er hat, glaube ich, ich habe mit ihm auch geredet und er meinte auch, dass er eigentlich ein gutes Gefühl hatte, bevor die WM losging, dass er einfach auch viel trainiert hat und viel auch eingesetzt wurde. Dann kam natürlich seine komische Augenverletzung dazu, wo er dann das eine Spiel nicht mitmachen konnte. Und da meinte er einfach, dass er, glaube ich, das Gefühl hatte, dass das so ein bisschen der Punkt war, wo Alfred ihn nicht aus den Augen verloren hat, aber halt so ein bisschen dann einfach auf die anderen Spiele gebaut hat, weil er dann einfach mit denen ein bisschen länger noch zusammengearbeitet hat. Und da hat er einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, das war vielleicht nicht so der beste Moment für ihn, um da einfach erst das Spiel zu verpassen. Und ja. Ja, ansonsten, ich bin natürlich ein Muschel-Fan, aber der ist natürlich verletzt und ist natürlich auch momentan verletzt raus. Daher kann der natürlich nicht mit, aber...
Ach cool, aber das finde ich okay. Was habt ihr für eine Connection irgendwie?
Also wir haben... Wie hat's das? Also natürlich kennen wir schon aus der Jugend. Wir haben schon in der Jugend mit dem SCM gegeneinander gespielt. Da hat man schon die ersten Kontakte gehabt. Dann, ich glaube, Juniorenlehrgänge hatten wir auch ein, zwei miteinander gehabt, wo wir dann einfach früh miteinander warm geworden sind. Und dann hatten wir auch 2018 diesen Lehrgang, wo wir dann auch nach Tokio geflogen sind. Ich bin da eigentlich immer mit Paul auf dem Zimmer, aber da war Paul, glaube ich, verletzt und deswegen hatte ich dann einfach die Zeit dann mit Matze auf dem Zimmer verbracht und ja, war einfach eine sehr, sehr lustige Zeit und hat einfach unheimlich Spaß gemacht und auch unsere Frauen verstehen sich sehr gut. Franzine hat ja auch, oder Matze hat ja auch einen Sohn bekommen, wo sie sich jetzt auch öfters mal austauschen und öfters mal telefonieren miteinander und daher haben wir einfach einen sehr guten Draht miteinander, hören uns öfters mal und tauschen uns da in die Hinsicht aus.
Das wusste ich noch gar nicht. Alles klar, okay. Und dann dafür hättest du dann Uwe Gensheimer, nehme ich an, einfach rasiert, ne?
Egal, irgendjemand.
Hauptsache Muschel ist dabei, okay. Gut, vielleicht ist das doch besser, dass der Gieserson diese Nominierung macht und nicht der Wiede.
Richtig, ja, ich denke auch.
Nein, Spaß beiseite. Marcel Schiller ist es ja wieder geworden.
Ja, genau.
Damit sind wir schon beim, der es, finde ich, ja auch bei der WM geil gemacht hat, damit sind wir ja schon beim abschließenden Thema dieses ersten Parts. Die Wahl zum DKB-Spieler des Monats steht wieder an. Ich weiß nicht, ich nehme an, Fabi, du als Mensch, der auch den amerikanischen Sportarten ab und an mal einen Blick zuwirft, du bist ja sicher auch Statistik interessiert. Hast du von diesem HPI oder HPI auf Englisch schon mal gehört, wie das funktioniert mit der Nominierung, mit den Leistungsdaten?
Doch, ich hatte auch mit Paul zusammen eine Telefonkonferenz gehabt und den Experten von dem HPI-Wert dort, die das
Ach,
alles...
Ach stimmt, ihr wart da ja sogar dabei, ich erinnere
genau,
mich
genau.
wieder.
Genau, ja, da ja, haben wir ja, schon ein paar Sachen besprochen auch, was wir denken, was da reingehört und was vielleicht nicht reingehört. Daher finde ich das schon eine sehr gute Idee. Und ja, aber trotzdem glaube ich, dass man das alles nicht so werten kann. Also für mich gibt es immer noch andere Situationen, die einfach jetzt noch dazugehören, die jetzt aber nicht berücksichtigt werden in den HPI-Wert. Wie jetzt zum Beispiel einfach irgendwelche Lücken zu reißen und einfach auch einen Block zu stellen für einen Rückraumspieler. Das wird alles gar nicht mit eingewertet, weißt du, in den Wert. Und für mich ist es einfach so, ich persönlich liebe es halt einfach einen zweiten Mann zu binden, den Ball weiterzugeben, dass dann einfach zum Beispiel Lasse Andersson bei uns in meiner Mannschaft einen freien Wurf aus dem Rückraum hat. Und das wird dann zum Beispiel auch nicht als Assist für mich gewertet, weißt du. So eine Sachen zum Beispiel spielen einfach eine Rolle, wo dann einfach der Wert einfach, finde ich, nochmal ein bisschen besser aufgewertet werden hätte können.
Und oder sowas wie so emotionales Mitreißen, was ja oft ein ganz großes Thema ist, ne? Das ist ja irgendwie auch logischerweise schwierig, das einzurechnen.
Deswegen, also es gibt so viele Punkte, die rein müssten, aber was einfach den Rahmen sprengen würde, was einfach, glaube ich, gar nicht geht, uns alles mit reinzubringen. Und daher finde ich so die Lösung, die sie jetzt gefunden haben, glaube ich, schon perfekt, wie man es hätte machen können.
Ja, also ich finde auch, das, was datenmäßig abgreifbar ist, finde ich auch, gibt das gut wieder. Weißt du, wer es auf halb rechts ist? Wer nominiert ist für den DKB-Spieler des Monats im Februar dann?
Schabo, oder?
Genau.
Ja.
Was hat der besser gemacht als du?
Ich glaube, mehr Tore geworfen.
Das glaube ich auch. Ich glaube, neulich erst wieder 8 Stück im letzten Spiel, wenn ich richtig bin.
Ja. Ich weiß aber gar nicht, weil ich glaube, wenn es vom Februar ausgeht, glaube ich, stand da, glaube ich, bei ihm 14 Tore. Ich bilde mir ein, aber ich bin da auch nicht viel weiter weg.
Okay. Also, hast du zu viele Ballverluste
gehabt? Ja, das glaube ich eher. Das ist momentan mein Problem.
Die krachen ja auch ganz schön rein. Da gibt es
gerade direkt.
Was machen die? -9 oder so?
Ich weiß gar nicht genau. Also die Werte habe ich nicht im Kopf, aber das sollte nicht so oft passieren.
Ja. Ich sag dir mal kurz die Nominierten. Ich weiß nicht, ob du sie, also ich glaube zumindest nicht jeder Zuhörer wird sie direkt auf der Pfanne haben. Mike Jensen im Tor, Schiller links außen, Weber halb links, also deutsche Achse, Timo Kastening dann rechts außen, also haben wir viel deutsche Nationalspieler dabei. Der ewige Andi Schmid auf Rückraum Mitte, halb rechts haben wir schon gesagt, Stefan Czavor und noch ein Wetzlarer mit Anton Lindskog am Kreis. Wer wäre deiner? Für wen willst du deine Stimme abgeben, Spieler des Monats?
Das ist natürlich schwierig. Also ich finde, als zum Beispiel so ein Andi Schmid, weißt du, der hätte, glaube ich, auch einen viel höheren Wert verdient, weil er einfach dieses Spiel so unglaublich gut leitet und da einfach die Spielzüge so perfekt ansagt, dass da einfach die Löwen einfach wie gegen uns einfach so dominant waren. Und Daher sehe ich da eigentlich Andi Schmid relativ weit vorne, aber ich finde einfach Timo Kastening, glaube ich, für mich einfach diesen Monat überragend gewesen. Super Statistik gehabt, extrem viele Tore geworfen. Und daher ist Timo für mich der Spieler des Monats.
Okay, alles klar. Obwohl Melsungen ja auch so ein bisschen, ja, man weiß
Ja.
nicht so recht, wo die so hin und. Also hat ja mit dem Wert erstmal nichts zu
Genau, mit dem
tun,
werde ich es
aber.
tun, aber halt
Ja,
Siege kommen dadurch auch nicht zustande, so richtig
ja,
für die
ja,
MC.
ja, ja, ja. Die hängen ja eigentlich so ein bisschen wie ihr, so ein bisschen im. Man wartet
Hallo,
auf den
hallo,
großen Durchbruch, aber.
hallo. Kommt doch nicht. Ja, ich finde bei Melsungen die letzten Jahre auch schon so. Ich finde, sie haben eigentlich einen extrem super, einen extrem guten Kader, wenn man jetzt so die Rückraumachse sieht, mit Julius, mit Kai, die Flügelzange mit einem Kunkel, mit einem Allendorfen, Kastening, Reichmann. Also haben die schon überragende Spieler, aber irgendwie schaffen die es trotzdem, ja, nicht so auf die Platte zu bringen, wie sie es müssten. Und auch das Torhütergespann mit Heine und mit Simic ist ja auch nicht das Schlechteste. Also von daher
Ja, ja.
kann ich das auch so nicht nachvollziehen, warum die es nicht schaffen, ja, da jetzt endlich mal diese Kurve zu bekommen und ganz oben auch mal angreifen zu können.
Bist du mit Kastening? Ihr kennt euch ja auch aus der Nationalmannschaft, wenn ich
Ja, genau,
richtig bin.
genau.
Oder
Ja,
habt
ja,
ihr euch
ja.
schon mal über. Ist das auch einer, mit dem du guten Austausch hast?
Im Austausch würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn wir uns sehen, verstehen wir uns extrem gut. Jetzt so bei der Nationalmannschaft oder auch jetzt bei Spielen gegeneinander reden wir schon viel miteinander, haben da schon sehr guten Kontakt. Jetzt aber so täglich austauschen oder telefonieren irgendwas, da hat noch nicht viel gereicht.
Glaubst du denn, ihr fahrt zusammen nach Olympia nächsten Sommer? Wie gut sind da so die Chancen?
Doch, ich denke schon. Ich glaube, wir haben jetzt ein sehr gutes Team zusammen. Ich glaube, wenn wir es einfach schaffen, uns schnell mit Alfred warm zu werden, einfach das umzusetzen, was er sich vorstellt, glaube ich schon, dass wir da auch extrem gute Chancen haben, Schweden und Slowenien dort zu besiegen und dann nach Tokio zu fahren. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie der weitere Saisonverlauf ist. Natürlich hofft man, dass sich kein Spieler verletzt, aber das gehört natürlich zum Sport auch immer dazu. Aber ich glaube, wenn da alle fit bleiben und gesund bleiben, dass da, glaube ich, jetzt auch so der Kader für die Olympischen Spiele so bleiben wird.
Schweden ist aber wahrscheinlich der härteste Brocken da, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, sie sind nicht umsonst Vize-Weltmeister geworden.
War
Was
nicht so schlecht, was die da
die da gespielt
gemacht
haben,
haben.
auch mit Jim Gottfriedsson auf der Mitte, was der da auch geleistet hat, war einfach sehr gut. Also da müssen wir uns schon warm anziehen.
Ich habe gelesen, dass Peke gesagt hat, so mit diesem Thema Goldmedaille als Ziel ausgeben, kann er jetzt nicht so mitgehen. Da sieht er zum Beispiel die Norwegen oder die Dänen deutlich besser besetzt als euch. Wie geht's
Ja.
dir mit diesem Traum, Wunsch, Ziel, so nenne ich es jetzt mal, Gold in Tokio?
Ja, natürlich ist es ein Traum. Also, das wäre Quatsch, wenn man das jetzt abstreiten würde. Aber man muss auch realistisch sein und gucken, wie die letzten Turniere waren. Ne? Da haben wir halt einfach nicht so gut abgeschnitten. Daher müssen wir einfach gucken, jetzt, dass wir uns einfach als Team jetzt in der kurzen Zeit extrem gut finden. Da einfach, ich meine, wir haben die Spieler, wir haben einen überragenden Kader zusammen. Das steht außer Frage, aber ich glaube, trotzdem müssen wir einfach schauen, dass wir da einfach uns jetzt als Team so perfekt zusammenfinden in der kurzen Zeit und da einfach auch so wie Top-Nationen wie Norwegen, Dänemark, Frankreich einfach auch zu besiegen.
Aber ich höre bei dir auch raus, ihr geht jetzt nicht als Top-Favorit da rein, sondern mehr, wenn dann,
Nein.
als Geheimfavorit.
Das denke ich auch, dass man sollte das schon auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, jetzt da reinzugehen und zu sagen, okay, hey, wir gewinnen auf jeden Fall die Goldmedaille, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit weg davon.
Alles klar. Wunderbar. Aber dann hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall mit der Quali knappt. Ich glaube, bei Olympia gilt ja eh dabei sein ist alles, soweit ich weiß, ne? Das.
Ja, wenn du schon mal da bist, dann muss auch ein Edelmetall mit zurückkommen.
Okay, gut, das ist schon mal eine Ansage. Also Medaille willst du auch sehen. Okay.
Ja.
Daran werde ich dich messen im Sommer.
Nicht nochmal eine Bronze, die habe ich schon. Deswegen hoffentlich ein bisschen besser.
2016 war ja. Oh, okay. Ja gut, dann bleibt ja doch nur Silber oder Gold.
Ja.
Okay.
Ja, und Silber ist natürlich auch undankbar, dann soll es doch Gold werden.
Ja, Silber ist eigentlich die dümmste, ne? Weil dann
Ja,
geht man ja
ja.
mit dem. Nee, ja, stimmt. Ja gut, dann sind wir doch wieder
Also,
bei der Goldmedaille.
lieber, also, ging auch 2016 so, lieber, also gefühlt waren wir auch glücklicher als Frankreich bei der Siegerehrung, weil wir einfach das Spiel um Platz 3 gewonnen haben und da einfach die Bronzemedaille gewonnen haben und die natürlich am Boden zerstört waren mit ihrer Silbermedaille, aber ja.
Den Dänen zugucken müssen, wie sie das ganz große Ding
machen. Ja, mal wieder die Dänen.
Kann er schon nicht mehr hören, oder
die
wie?
Die gehen ja auf den Sack.
Ja, das ist schon krass, was die in den letzten Jahren alles gewonnen haben. Ne? Das
ist echt brutal, was die da für...
Dieses kleine Land, ey. Das ist irre.
Die haben allerdings anderes, ne?
Es ist gefühlt kleiner als Berlin, so ungefähr, von den Einwohnern her.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Oh Mann, sehr schön. Fabi, dann, das war Part One. Gleich reden wir mal ein bisschen noch, wie du so zum Handball gekommen bist und dich so entwickelt hast und so. Geht gleich weiter.
Machen wir, perfekt.
So, Fabi, jetzt muss ich noch einmal kurz zurückspringen, denn gerade in unserer ganz kurzen Pause habe ich noch eine WhatsApp bekommen. Da wurde mir gesagt, dass passenderweise Matze Musche, kein Scheiß, ist jetzt kein Witz, ich habe in dem Moment die SMS bekommen, Matze Musche hat dich in seiner Traum 7, das macht die HBL ja auch immer so als Videoformat, du bist in der Traum 7 drin und er würde irgendwann gerne mal mit dir in Magdeburg zusammenspielen.
Das haben wir schon so oft miteinander beredet, also ist das echt, der eine Lehrgang in Tokio, da waren wir ja wirklich 2 Wochen lang aufeinander, haben da im Hotelzimmer gehockt und haben da über alles Mögliche geredet und haben voneinander geschwärmt und da meinte er sich auch, es wär so ein Traum, wenn du mal in Magdeburg spielen würdest. Ich so, ja, komm du doch lieber nach Berlin, ist doch viel cooler in Berlin. Und da haben wir beide gesagt, okay, können wir beide nicht machen, weil Berlin und Magdeburg sind dazu zwei Vereine, die sich natürlich nicht so gerne haben und da fällt es auf jeden Fall weg, dass wir da auf jeden Fall, oder dass er nach Berlin kommt oder ich nach Magdeburg und daher.
Es gab doch mal da diesen einen Torwart, wie hieß der noch? Der hat doch genau diesen Wechsel gemacht von Magdeburg nach Berlin.
Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ja, der hat die Eier gehabt, ne? Der hat
sich getraut, ich wollte gerade sagen, wer hat schon die Eier von Silvio Heinevetter?
Das stimmt.
Ihr beide scheinbar nicht.
Nee, auf keinen Fall. Das würde ich mir nicht geben.
Fabi, es ging los in deiner Heimatstadt ja auch, so weiß ich weiß. Belzig, heißt das so?
Richtig. Mittlerweile Bad Belzig.
Ach, okay. Ist zu einem Kurort geworden.
Ja, oh ja.
Auch cool. Schaust du da noch ab und an vorbei? Ist ja nicht so weit von Berlin.
Nee, es geht, aber trotzdem bin ich da nicht so aufs Gute, dass meine Mama öfters mal bei meiner Oma ist. Das ist hier in Bernau in der Nähe. Das ist eine 20 Minuten von mir entfernt. Da ist sie öfters mal und dann treffen wir uns halt, wenn es dann mal geht, wenn Corona halt mal vorbei ist oder dann ist hier sie mal vorbeischaut. Oder ich mal vorbeischaue halt bei denen und dann sich halt so mal sieht. Aber das letzte Mal in Belzig, schon ein paar Monate her.
Weißt du gar nicht mehr, okay. Ja. Okay. Ist ja auch, geht's gerade alles
doch, ich glaube, doch, zu ihrem Geburtstag im August, genau, ja.
Ja gut, das sollte man als guter Sohn schon
machen. Da sollte man, vor allem am 50., ja.
Ui, okay.
Sorry, Mama.
Bei Frauen redet man eigentlich nicht über das Alter. Aber. Fabian, darf ich bitten?
Ja. Meine Mama weiß mittlerweile, was sie für einen Sohn hat. Der haut gerne mal ein paar Sprüche raus.
Sehr gut. Die hat dir ja auch Handballspielen beigebracht.
Tatsächlich, ja.
Ich weiß. Sehr witzig.
Sie war, ich glaube, bis zur C-Jugend. Ich glaube, bis zur C-Jugend war sie meine Trainerin. Mhm. Also begleitend, also natürlich kam dann noch ein anderer Trainer zu, dann war sie ja Co-Trainerin, glaube ich, zwischendurch. Mhm. Aber ja, ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt, ja, also das ganze Ball fangen, Ball werfen, was auch immer, hat sie mir alles beigebracht.
Okay, also die Basics hat wirklich deine Mama höchstpersönlich bei dir gelegt. Hat die selber auch Handball gespielt länger oder wie kam es, dass sie Handballtrainerin ist?
Beide, mein Papa natürlich auch, mein Papa hat auch Handball gespielt. Mhm. Ich habe einen älteren Bruder, der hat spielt auch noch Handball und daher, sobald ich laufen konnte, war ich in der Halle, hab dann halt mit meinem Papa, mit meiner Mama, mit meinem Bruder halt dann in der Halle schon rumgetobt, hab da schon Bälle rumgeworfen und meinem Bruder zugeschaut und konnte dann auch, sobald ich ein bisschen mich bewegen konnte, dann auch schon mal mit meinem Bruder zusammen ein bisschen trainieren halt, da mal ein bisschen mit reinschnuppern und dann ging es dann eigentlich für mich zum Handball, hatte eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, außer Handball zu spielen. Mhm.
Und war bei dir so, du, ich weiß nicht, du warst, oh Gott, jetzt muss ich umrechnen, du warst dann so mit 14 oder was? Wann bist du nach Potsdam
gewechselt sozusagen?
Ich bin nach Potsdam gewechselt, 7. Klasse.
Naja, dann so mit 12, 13 oder sowas wahrscheinlich um den Dreh. War das dann schon ein bisschen ambitionierter da als dein Heimatverein? Oder warum bist du da eine Stadt weiter sozusagen Richtung Berlin gezogen?
Na gut, Potsdam war ja eine Sportschule, da bin ich ja hingegangen.
Okay,
Und daher war dann schon eigentlich klar, wenn ich diesen Schritt mache, dass ich dann auf jeden Fall halt auch, ja, natürlich träumt man als Kind davon, irgendwann dann mit den Großen zu spielen, aber man glaubt noch nicht so richtig dran, wenn man da in der Sportschule ist.
Okay.
Natürlich ist dann so, dass man da einfach gute Voraussetzungen hat, um diesen Weg zu gehen. Aber da zeigt sich ja dann erst richtig, ob man dann wirklich das Talent und das Können dafür hat oder nicht. Und bei mir war es dann in Potsdam so, dass ich da einfach einen sehr guten Start hatte, mich da sehr gut entwickelt habe. Hatte da auch super Trainer, die mich da unterstützt haben. Und für mich war es dann auch einfacher, weil mein Bruder auch an der Sportschule war, hatte ich da einfach jemanden an meiner Seite, der mich halt unter der Woche so ein bisschen begleiten konnte, weil von zu Hause, von den Eltern mit 12 wegzugehen, ist natürlich auch nicht so einfach.
Ja,
Daher war ich sehr froh, dass mein Bruder da war, dass ich da ein bisschen mich nach ihm richten konnte, jemanden hatte, der mich so ein bisschen beschützen konnte, in Anführungszeichen.
Ja.
Und
ist ja echt so, ne? Als Kind hat man ja viel, ich meine, 12 ist ja wirklich noch ein Kind. Da hast du ja auch noch richtige Ängste und so und alles, ne?
Deswegen haben meine Eltern schon alles richtig gemacht, hatten dann ihr Leben wieder zurück und haben uns dann beide dort abgeliefert. aber nee, für mich war es dann einfach ein sehr wichtiger Schritt auch, einfach zu gucken, wie das alles abläuft, wenn es so, wo die richtig professionell alles da zustatten geht. Und dennoch habe ich dann einfach irgendwann einfach gemerkt, das stagniert einfach halt in Potsdam und ja.
Dann musstest du zu den Füchsen weiterziehen quasi.
Dann hatte ich
tatsächlich. Wie merkt man das denn? Woran merkt man das, dass man stagniert in seiner Entwicklung?
Naja, zuerst war es so, dass ich eigentlich relativ gut war und dann auch Bob auf mich zukam und meinte, hey, hast du nicht Lust, nach Berlin zu kommen? Mhm. Da hatte ich dann aber noch so ein bisschen das Gefühl, ich will meine Freunde, meine Klasse nicht wechseln, ich will gerne halt da bleiben, ich fühle mich da sehr wohl, habe da mein Umfeld jetzt aufgebaut und einfach neue Leute kennengelernt und die würde ich jetzt nicht gerne verlassen wollen. Mhm. Und deswegen habe ich Bob erstmal eine Absage erteilt, was auch nicht jeder schafft. Und,
stimmt, den großen Bob Hanning, ja.
Ja, ja. Und dann ein Jahr später, dann war halt eine Saison dazwischen, wo ich dann einfach nicht mehr zu meinen Leistungen gefunden habe, wo ich dann einfach auch andere Sachen im Kopf hatte, was in dem Alter vielleicht nicht so gut ist, dass man da einfach Sachen ausprobiert, die vielleicht in dem Alter nicht hätten sein sollen.
Ich habe da ein paar Vermutungen, die äußere ich aber jetzt
genau,
mal
genau.
Nicht.
Die richtig, das bleibt unter uns.
Also Videospiele und so. Ne?
Genau, ja, sowas halt, genau. Frauen, Videospiele. Oder Mädchen in dem Alter waren es ja noch.
Ja, ich hoffe Mädchen.
Und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, ich komme gar nicht mehr voran, ich entwickle mich überhaupt nicht mehr weiter und hatte dann das Glück oder habe dann einfach gesagt, okay, hey Bob, wie sieht's aus? Ich würde doch gerne nach Berlin kommen. Steht das Angebot noch und da hat er mir zum Glück keine Steine in den Weg gelegt und gesagt, klar, sehr gerne.
Ach cool.
Und bin dann noch sogar noch während der 9. Klasse im Halbjahr bin ich dann noch nach Berlin gewechselt.
Okay. Was ja auch ein krasser Schritt ist. Aber das ist ja cool, ne? Weil das ist ja auch nicht so leicht. Vielleicht ist man ja doch ein bisschen gekränkt, wenn einer absagt, aber du hast es ihm wahrscheinlich auch so erklärt, dass er es verstehen konnte, nehme ich mal an.
In dem Alter war ich der beste Erklärer, genau, konnte ich einfach nur sagen, ey, ich habe keine Lust auf Berlin. Also,
ja gut, glaub, stimmt. Achso, du warst ja so jung, hast recht.
Deswegen, also da war noch nicht so viel mit Erklären, da hatte ich auch noch ein bisschen Angst vor Bob, würde ich fast sagen, dass ich da einfach möglichst schnell aus diesem Gespräch rauskomme und sage, nee, Bob, tut mir leid, es wird nichts mit uns.
Was hat er dir denn getan, dass du Angst vor dem hattest?
Ja, es ist einfach... Ich weiß nicht, ist einfach der Manager von den Füchsen Berlin gewesen, ne? Und dann spricht er dich halt an, trifft dich mit dir, mit der Mama noch zusammen und will dich dann halt nach Berlin nutzen und da hast du natürlich schon immer die Hosen ein bisschen voll, ne? Und,
Ja, aber der ist ja jetzt nicht groß und furchteinflößend. Also wenn du beim tätowierten Kretsche jetzt Angst gehabt hättest, da hätte ich verstanden. Aber
ja, groß nicht, nee, aber furchteinflößend kann das schon mal werden. Und,
Nein, ist natürlich auch der Name im Handball, ne? Ich glaube, ja, allein das Fall. Ist als Kind ja, man weiß ja auch, oder wusstest du damals schon so ungefähr, was der alles schon geschafft hat, oder?
Na, gar nicht. Also klar wusste ich, dass er halt der Chef von Füchsen Berlin ist und dass sie gerade halt dabei sind, den Club einfach sehr gut aufzubauen, nach oben zu bringen. Und das wusste ich halt schon, aber für mich war es auch damals noch nicht so, dass ich dann durch dieses Gespräch herausahnen konnte, dass ich dann irgendwann mal halt bei den Füchsen auch wurde ich den ersten Mannschaftsspieler, weißt du. Also für mich war es so, okay, Schulwechsel, ja, alles schön und gut, aber bringt mich vielleicht in meiner Karriere ein bisschen weiter, aber dann davon zu träumen, dass dann würde ich jetzt mal irgendwann bei den ersten Mannschaft spielen kann, hätte ich damals noch nie gerechnet und ja.
Aber krass, dass du dann dich trotzdem entschieden hast, wenn du sagst, also natürlich hängt man dann an diesem Traum, aber dass du, obwohl du sagst, du warst damals eigentlich noch total unbedarft, was die große Zukunft angeht, dass du dann trotzdem so reif schon warst zu sagen, ich muss jetzt aber den Schritt machen, um weiterzukommen.
Ja, das war natürlich dann auch, hatte ich dann Glück gehabt, dass meine Eltern auch einfach das gesehen haben. Meine Eltern haben auch gesagt, Fabian, du, pass auf, wenn du jetzt wirklich mal diesen Schritt gehen willst und würde ich nochmal die Chance haben willst, vielleicht doch irgendwann oben angreifen zu wollen, dann musst du das halt machen, dann musst du halt nach Berlin gehen, weil in Potsdam stagnierst du, bringst du deine Leistung nicht mehr so gut und kommst nicht mehr voran. Und ich glaube, Berlin wäre da einfach der größte Schritt halt für mich gewesen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch Probetraining in Flensburg gehabt, wo ich auch hätte hingehen können.
Okay.
Aber ich habe mich dann doch halt für Berlin entschieden.
Weil? Auch einfach nur, weil es noch weiter weg gewesen wäre vielleicht?
Genau, das war so das Hauptthema, dass einfach ich mich dort auch in dieser Probewoche in Flensburg sehr wohlgefühlt habe, auch sehr gut aufgenommen wurde von den Mitspielern, von den Trainern, die mir da auch alle sehr positive Zeichen gegeben haben, aber diese Entfernung war dann einfach doch ein Punkt für mich, dass ich da einfach meine Familie noch viel näher dran habe als jetzt in Flensburg.
Ja. Und wie war es dann? Im Füchsetown, da konnte ich deinen Bruder ja dann nicht mehr beschützen.
Nee, das stimmt. Da war ich auch ein bisschen älter und hatte aber tatsächlich auch ein bisschen mit mir zu kämpfen, weil ich sehr schnell wieder zur Leistung gefunden habe und wurde ich dann auch, ich glaube, sofort in der ersten Saison natürlich den Titel gewonnen habe mit der Mannschaft. Ja, und ich will nicht sagen, ich bin dann vielleicht ein bisschen abgehoben, aber so die Mitspieler in Berlin hatten dann schon einige Gespräche mit Bob gesucht, weil sie nicht ganz so zufrieden waren, wie ich mich gegeben habe. Mhm. Das war natürlich dann auch immer ein Riesenschock für mich, weil ich nicht so rüberkommen wollte oder will und weil ich einfach dann einfach das Gefühl hatte, okay, ich werde vielleicht so ein bisschen ausgegrenzt aus der Mannschaft. Mhm. Und das war natürlich für mich auch so ein kleiner Wachmacher nochmal, dass ich da einfach, okay, vielleicht ein bisschen cooler bleiben sollte, vielleicht einfach das tun sollte, was ich kann, Handball spielen und das Ganze drumherum gequatscht oder irgendwas, oder jetzt irgendwie zu sagen, wie ich bin der Beste oder irgendwas sein zu lassen. Und da haben wir dann zum Glück auch relativ schnell Gespräche geführt mit Bob und mit den anderen Trainern, um mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen.
Ach krass, okay. Aber also war es einfach so Höhenluft, Flausen im Kopf oder was hast du denn da damals gemacht?
Ja, also ich meine, es war einfach in der Jugend, war ich einfach ein sehr wichtiger Baustein in der Füchse in Berlin. Das kann man jetzt auch im Nachhinein sagen, dass ich einfach wirklich, glaube ich, der Mannschaft extrem geholfen habe, diese 4 Meistertitel zu gewinnen, die wir gewonnen haben. Und das wusste ich halt damals auch schon. Und das war halt einfach, glaube ich, der Punkt, der halt nicht so gut für mich war, einfach zu wissen, okay, ich bin einfach einer der wichtigsten Spieler und ohne mich hätten die vielleicht nicht die Meisterschaft gewonnen, weißt du. Und das habe ich dann vielleicht so ein bisschen in der Schule raushängen lassen und ja.
War und das kam nicht so gut an, okay.
Ja, nee, das kann ich dann auch verstehen, ja.
Ja gut, man könnte ja auch vielleicht, ich weiß nicht, der eine oder andere sagt ja vielleicht auch, ja, hat er ja auch recht. Kann man sich doch mal abfeiern für das, was man erreicht hat.
Ja, natürlich hast du ein paar Kollegen, die das natürlich auch feiern und die dann auch hinter mir standen und die es überhaupt nicht so empfunden haben, aber es waren halt natürlich dann meistens dann die Internatler, weil ich mit denen halt einfach viel mehr zu tun hatte als die Stadtkinder, die halt bei ihren Eltern gelebt haben, wo ich dann nicht so viel Kontakt hatte, außer im Training. Aber mit den Internatlern, die ich jeden Tag 24/7 gesehen habe, die wussten halt, wie ich ticke und die kamen halt damit auch klar, ja, aber halt okay. Die anderen...
Dass du innen drin eigentlich anders bist.
Genau. Ja.
Ja, ja. Und wie, was und wie hat, was gab es da für Gespräche? Was, wie hat Bob das dann quasi geklärt? Also ist der, hat der vor allem auf dich eingewirkt oder hat er auch der Mannschaft nochmal erklärt, dass man, dass sie das vielleicht auch ein bisschen so nehmen soll? Oder wie habt ihr das wieder gerade gebogen?
Also er hat schon das Gespräch bei mir unter vier Augen gesucht, auf jeden Fall.
Ja.
Und hat mir dann einfach klar gemacht, du, pass auf, der Großteil der Mannschaft kommt mit deiner Art, so wie du jetzt gerade dich gibst, nicht klar. Mhm. Deswegen, wenn du dich nicht änderst, wenn du nicht mal wieder runterkommst, dann hast du hier auch schwer, hast du es auch schwer, hier weiterzukommen und weiterzuspielen. Und daher musst du dich halt ändern, um dich einfach in der Mannschaft zu finden. Und ja, das hat er mir so klar und deutlich gesagt. Und dann war das Thema auch fast durch, also dann habe ich auch dann mich probiert zu ändern, habe dann probiert, mich im Training unterzuordnen, halt den Kapitän auch so zu respektieren, wie es halt auch sich gehört und alles und auch den älteren Spielern gegenüber hatte ich halt auch damals das Gefühl gehabt, okay, ich bin einer der Jüngeren, kann trotzdem machen, was ich will, aber es war halt damals auch nicht so, ne? Also da musste ich trotzdem irgendwie den Älteren unterordnen und das habe ich dann halt auch ab dem Zeitpunkt dann gemacht.
Ja, finde ich eine mega geile Erfahrung, die du da teilst, ne? Weil ihr hören ja, glaube ich, viele zu, die vielleicht genau in so einem Prozess noch stecken oder ihn irgendwann mal vor sich haben, wenn sie richtig gute sind. Finde ich cool zu hören, dass man das so hinkriegen kann.
Naja.
Und dann so der Übergang ins wobei wir müssen jetzt, oh, bevor ich das vergesse, es gibt aber natürlich auch viele schöne Erinnerungen an die Zeit. Du kannst dir ja schon denken, wen wir natürlich zu diesem Thema jetzt einmal kurz hören müssen. Wenn ich das jetzt auch noch technisch hinkriege, gib mir noch eine Sekunde. So.
Wer, wenn nicht du?
Wieso hängt das denn jetzt hier? Oh, nee.
Icke, wir brauchen Icke.
Ich kann mich immer noch gut an die Zeit erinnern, damals im Internat, als wir beide noch in der Schule waren und in der A-Jugend gespielt haben, wie wir oftmals abends nach dem Training noch lange in der Mensa saßen und zusammen gegessen haben, meistens noch irgendwie noch einen Eistee mitgenommen haben, den haben wir da immer bekommen und dann aufs Zimmer sind und meistens schon vorm Duschen irgendwie ein paar FIFA-Spiele gespielt haben und da so kleine Turniere gemacht haben und manchmal wahrscheinlich auch im Nachhinein zu lange gespielt haben, aber waren immer eine richtig coole Zeit, da fällt mir jetzt gar nicht so ein Erlebnis ein, aber so diese ganze Zeit, vor allem im Internat, war einfach sehr, sehr lustig und verbindet dann, glaube ich, auch einfach für immer.
Das war natürlich dein ewiger Buddy Paul Drucks.
Paul war das.
Das musste ich jetzt nicht für dich erklären, sondern für die Zuhörer, du Vogel. Aber danke. Hast du noch, erinnerst du das auch so? Das klingt ja schon, du hast jetzt auch so ein bisschen den schwierigen Teil erzählt. Er erzählt jetzt ja so eher wie, das, wie man sich halt an so eine schöne Jugend zurückerinnert. So kam bei mir diese Sprachnachricht direkt an.
Auf jeden Fall. Also diese Zeit will ich nicht missen. Also es war einfach eine der schönsten Zeiten, die ich in meinem Leben hatte. Einfach mit den Jungs, mit denen du Meisterschaften gewonnen hast, mit denen du wirklich jeden Tag im Training deinen Arsch aufreißt und einfach alles gibst. Dann auch abends oder den ganzen Tag halt zu verbringen, wie Paul schon meinte, in der Mensa abends zu sitzen, da über Gott und die Welt zu reden, dann aufs Zimmer zu gehen, dann haben wir uns am meisten wirklich, wie Paul schon meinte, auf dem Zimmer getroffen, zu 6, zu 7, dann da wurde ich bis um 3 Uhr, 4 Uhr nachts manchmal FIFA- oder Basketballturniere auf der Playstation gespielt und mussten dann trotzdem früh um 6 Uhr wieder aufstehen, um zum Training zu gehen. Deswegen meinte Paul auch ab und zu vielleicht mal nicht so lange spielen, wäre auch mal gut gewesen, aber in dem Alter, in der Zeit war es einfach für uns notwendig, einfach da so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, abzuschalten, weil wirklich, du warst ja von 6 Uhr früh im Training, da bist du zur Schule gegangen, musstest dann damals noch durch ganz Berlin gurken, um da zum nächsten Training, hast dann um 18 Uhr dort trainiert, warst um 20 Uhr fertig, warst dann um 9 Uhr abends in der Mensa, hast dann Abend gegessen und warst einfach den ganzen Tag nur unterwegs, hast nur Schule oder Hamper im Kopf gehabt und deswegen war da einfach
krass.
Das Schönste war, das war einfach dann so ein schöner Moment, dann abends, okay, komm, wir treffen uns im Zimmer, zocken irgendwas anderes zusammen und kommen mal da halt mal ein bisschen den Kopf frei bekommen, weißt du, und deswegen haben wir das extrem oft und viel gemacht, ja.
Und schlafen hat man dann am Wochenende
war überbewertet, ja. War
überbewertet, auch
gut. In der Schule dann.
Ja, das wollte ich gerade noch fragen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte da zunehmend wenig Bock drauf gehabt, wenn ich so gesehen hätte, dass er im Handball was werden kann, hätte ich mich schwer getan, mich für die Schule zu motivieren, muss ich ehrlich sagen. War das bei dir auch so?
Auf jeden Fall. Also das Gute ist wirklich, dass die Sportschule in Berlin dann auch irgendwann kapiert hat, okay, wir können jetzt nicht Schülern, die den ganzen Tag unterwegs sind, die noch bis um abends 9 Uhr Training haben, können wir nicht einfach irgendwelche Hausaufgaben aufgeben, um da einfach, weil die keine Zeit dafür haben, keinen Kopf mehr dafür haben, weißt du. Und das haben die Lehrer zum Glück auch irgendwann oder die Trainer und so gesehen, dass sie es dann mit den Lehrern so abgestimmt haben, dass die einfach ein, okay, Hausaufgaben, ja, können passieren, aber nicht so viele bitte. Und das haben die dann halt auch so relativ gut umgesetzt, dass wir da einfach wirklich dann abends dann einfach jetzt nicht mehr bis um 10 irgendwie noch am Schreibtisch sitzen mussten und Hausaufgaben machen. Und selbst wenn das mal war, dann wurde halt dann mal die Notiz vom Lehrer mit den vergessenen Hausaufgaben in Kauf genommen.
Vergessene Hausaufgaben.
Weil dann doch die PlayStation wichtiger war, genau.
Ah, Leute, ey. Jetzt hast du alles wieder eingerissen, was du vorher unseren Nachwuchshandballern hier wieder mitgegeben hast.
Nein, ehrlich sein.
Du, genau das ist der Punkt. Man muss es ja auch ehrlich sehen. Ne? Aber dafür muss man dann halt auch so raketenmäßig wie du durchstarten, wenn man dafür nicht bitter bezahlen will. Weil wenn du beides nur Halbgas machst, dann hast du nachher
keinen... Deswegen habe ich echt Glück gehabt, ja, den Sprung geschafft zu haben. Ansonsten wäre es mit meinem Abitur, hab's zwar geschafft, aber natürlich auch nicht berauschend. Aber wäre dann auch schwer geworden, irgendwas zu finden erstmal.
Oh, was hast du für einen Schnitt?
Ich glaube, ich hatte 3,2, glaube ich.
Ja, das ist doch absolut solide.
Top, oder? Also.
Finde ich okay. Also gut, ist natürlich Berliner Abi. Dazu sagen wir in Bayern ihr Hauptschulabschluss.
Jetzt kommt, jetzt geht das wieder los. Wie oft man das hören muss, wirklich, ey.
Sorry, das muss ich mir einmal gönnen. du hast vorhin gesagt, ihr musstet da, also der Füchse Town, jeder, der mal die Chance hat, mir hat Paul den zum Glück mal gezeigt, als ich euch da mal besucht habe und haben wir uns, glaube ich, sogar auch kurz gesehen. Ich glaube, da kamst du gerade mit Erik Schmidt zum Training. Das ist echt cool, aber du hast vorhin gesagt, hattet ihr da noch eine andere Halle oder warum musstest du einmal quer durch die Stadt fahren noch?
Früher hatten wir noch keinen Füchse Town gehabt, als wir...
Ach so, der kam genau dann erst.
Es war halt früher einfach nur eine ganz normale Sporthalle, wo, glaube ich, andere Berliner Handballvereine dort noch gespielt und trainiert haben. Und da durften wir halt dann noch nicht rein. Und deswegen mussten wir immer ins Horst-Korber Sportzentrum, das war in Spandau. Also das heißt, einmal würde ich komplett durch ganz Berlin mit der Bahn gucken oder dann später auch mit dem Auto. Mhm. Aber es war halt trotzdem immer mindestens eine Stunde, manchmal auch anderthalb Stunden, krass, die du dann einfach nur für eine Tour gebraucht hast. Deswegen, also manchmal musst du wirklich direkt Schulschluss und musstest zur Bahn fast rennen, um dann einfach noch pünktlich zum Training zu kommen. Und deswegen warst du dann einfach froh, abends wieder in der Mensa im Zimmer zu sein und dort dann die Beine hochlegen zu können.
Aber heute ist das alles so zentralisiert quasi?
Ja, heute ist es perfekt. Also heute haben die Internatler oder die Schüler allgemein von der Schule 50 Meter zur Trainingshalle. Haben dann dort ihr Trainingszentrum, wo sie trainieren können und haben da einfach keine weiten Wege mehr, die sie jetzt laufen, gehen, fahren müssen, wie auch immer. Das haben die jetzt schon echt super optimiert.
Ja. Und so dein Verhältnis zu Paul, ist das bis heute so geblieben, dass ihr Best Buddies, ihr unternehmt ja, glaube ich, auch viel so privat außerhalb Spiele und so jetzt?
Ist das doch, immer so also geblieben? Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, also das würde ich schon so sagen, dass wir einfach uns regelmäßig sehen, wenn es natürlich Corona-bedingt geht. Aber wir sind ja Teamkollegen, daher wir sind jeden Tag in der Halle. Da denken wir uns auch so, okay, also diese Regel mit ein Hausstand und einer extra Person ist eigentlich auch Quatsch für uns, weil wir Paul sieht Linda jeden Tag, ich sehe Alice jeden Tag und daher ist es halt ein bisschen blöd gewesen, dass wir uns dann zu viert nicht sehen durften. Ja, und, aber das haben wir auch rumbekommen und wie gesagt, wir sehen uns regelmäßig abends zu einer Runde Karten spielen oder irgendwas oder mal ein bisschen quatschen. Jetzt lief Bachelor letztens wieder, da mussten wir uns immer jeden Mittwochabend zusammentreffen und dort Bachelor zusammen gucken, was natürlich auch überragend ist für Paul und mich.
Ja, aber weißt du, da bin ich auch geschädigt von meiner Frau, aber ich denke mir immer, ehrlich gesagt, eigentlich ist das doch ein Format für Männer. Das ist ein komischer Typ und lauter hotte Weiber. Also eigentlich optimal.
Ja, hot, also tut mir leid, also was da manchmal rumläuft, da weiß ich auch nicht.
Ja, okay, gut. Ja gut, manche so, ne?
Nein, aber Es ist halt echt witzig, weißt du, weil ich habe auch gesagt, okay, ich habe keinen Bock auf diesem Bachelor, weißt du, eigentlich will ich das nicht schauen, aber sobald man das immer angefangen hat, ist man da so drin. Also wirklich, ich kannte dann irgendwann nach der ersten Folge, kannte ich alle Namen von den Frauen auswendig. Und Linda und Alice haben schon gesagt, okay, du hast keinen Bock gehabt, aber weißt jetzt hier von jedem, was los ist, weißt du. Und wenn ich das halt gucke, dann muss ich es halt auch richtig gucken, ne? Und ja, dann habe ich es dann durchgezogen.
Okay, und jetzt
Leider
bist du
Gottes.
großer Fan.
Jetzt habe ich zum Glück die letzten zwei Folgen verpasst, jetzt bin ich raus und jetzt hat sich auch Alice abgefunden damit, guckt es alleine oder mit ihrer Mama.
Okay. Bist du befreit von der
Ich bin befreit jetzt,
Bachelorspiel?
ja.
Sehr gut.
Deswegen waren die Auswärtsspiele letztens dann doch ganz gut.
Schön. Oh Mann, der geplagte Fabi Wiede kommt
Ja,
endlich mal
ja.
von zu Hause raus und wird den
Och,
Bachelor los.
Träumchen,
Schön,
Träumchen.
schön. Du hast das mal ein bisschen in eurem Podcast bei den Füchsen so erklärt, dass mit dir und Paul so dieses Talentschmiede Füchse aber auch so richtig losging. Siehst du das heute noch so? Melden dir das die Jungen vielleicht auch so zurück? Ihr seid so die zwei, denen wir alle nacheifern?
Ich finde schon, wenn man einfach so die Zeit damals auch sieht, man muss mal wirklich überlegen, wie viele Jugendspieler haben es damals geschafft, in den Profibereich reinzurutschen. Es waren da wirklich, also ich kann mich an keiner erinnern. Ich finde, als Paul und ich reinkamen, haben auch andere Vereine so ein bisschen gesehen, okay, dieses Konzept kann funktionieren. Und seitdem, finde ich, machen es die Vereine auch extrem gut, dass die da einfach wirklich nicht ihre Top-Jugendspieler irgendwo in der zweiten oder dritten Liga schicken, damit sie sich da erstmal ein bisschen weiterentwickeln können, sondern einfach ins kalte Wasser werfen, schauen, okay, schaffen die es in der ersten Mannschaft oder schaffen sie es nicht. Und ich finde, seitdem Paul und ich diesen Sprung geschafft haben, kamen halt super viele Talente hinterher. Also ich glaube, ein Kohli kam ja ein Jahr später, der es dann auch so geschafft hat. Und ich daher glaube ich schon, dass wir so ein bisschen die Aushängeschilder dafür sind, dass das einfach losging mit uns und es einfach so funktionieren kann.
Du hast ja sogar schon einen im Blick, der einen sehr klangvollen Handballernamen hat. Lichtlein.
Richtig, Denise, ja.
Wird das der nächste große? Man liest große Sachen über ihn. Wen es interessiert, kann man schon einiges an Artikel finden, was ja auch nicht so normal ist, dass über einen noch Jugendhandballer schon so Artikel
Ja.
geschrieben werden.
Doch, ich finde schon. Also ich finde, dass er den Sprung auf jeden Fall in die erste Mannschaft schaffen wird. Hat er jetzt auch seinen Vertrag bekommen für, ich glaube, die nächsten Jahre.
Genau.
Daher bin ich auch froh, dass er die Chance auch wieder vom Verein bekommt. Und ich glaube, er hat einfach unheimliches Potenzial und Talent dafür, dass er wirklich einer der besten Handballer werden kann. Natürlich ist er nicht der größte Spieler, aber schau dir Lubomir Vranjes an, der war auch nicht der größte und hat es trotzdem geschafft, einer der besten zu werden. Und ich glaube, so einer kann jetzt auch werden, weil er ist Linkshänder, er ist unheimlich clever, hat einen guten Wurf, er hat eine super Spielübersicht und daher bin ich sehr gespannt und freue mich auf die Zeit mit ihm.
Klingt ja fast wie ein kleiner Fabi Wiede.
Im Kleinen, genau.
Genau, also körperlich klein, meine ich
Ja,
jetzt.
genau.
Okay, ja geil. Das heißt, ihr dann vielleicht auch irgendwann mal zusammen in 2, 3 Jährchen im
Auf
Rückraum,
jeden
der eine
Fall.
halb rechts, der andere Mitte?
Spätestens in 2, 3 Jahren. Also ich denke, wenn ich überlege, könnte es auch nächstes Jahr schon dazu kommen, dass er ein paar Spiele bei uns mit bestreiten wird. Und ich glaube, Bob und auch Jaron, ich sehe den auch schon eher als Mittelmann. Daher kann es schon gut funktionieren, dass wir da zusammen dann auf der Platte stehen werden.
Ist übrigens der Neffe von dem Carsten Lichtlein,
Dem
den ihr
wahren Carsten
wahrscheinlich,
Lichtlein.
dem bisherigen Handball-Lichtlein sozusagen, ne? Ja, also der Sohn seiner Schwester, wenn ich richtig bin, ist es,
Ja,
ne? Ja.
genau.
Nochmal kurz zu Paul. Habt ihr eigentlich auch nochmal die Nachricht kam ja gleichzeitig. Du bist 2026, er glaube ich 2025.
Ja.
Habt ihr euch nochmal abgestimmt und dann gesagt, wir verlängern hier gemeinsam wie ein altes Ehepaar?
Tatsächlich nicht, aber tatsächlich waren wir auch beide sehr überrascht,
Wirklich?
als es bekannt wurde, als wir wussten, okay, wir gehen jetzt so dahin zur Halle, weil jetzt da die Pressekonferenz ist, weil jetzt bekannt gegeben wird, dass wir verlängert haben. Sind wir beide halt hingefahren und auf einmal haben wir diesen Zettel bekommen, wo drauf steht, ja, Fabian verlängert bis 26 und Paul bis 25. Und dann gucken wir uns beide nur so an und denken so, okay, wieso hast du bis 26 und wieso hast du bis 25? Wieso haben wir nicht beide die gleiche Laufzeit? Also da waren wir beide so ein bisschen überrascht, haben auch Bob gefragt und Bob meinte auch so, er weiß auch nicht warum. Also da waren wir alle drei so ein bisschen perplex und dachten, okay, wieso haben wir nicht die gleiche Laufzeit genommen? Aber ja,
Ja, Moment, dann kann es ja nur Kretsche wissen, wenn es nicht mal Bob weiß.
ja, vermutlich ist Kretschel da reingerutscht und hat irgendwie Dann wird eingelegt, keine Ahnung.
Aber über sowas redet ihr nicht? Ihr guckt zusammen den Bachelor und redet über die Frauen dort, aber redet nicht drüber, verlängerst du eigentlich demnächst oder wie?
Doch, dass wir verlängert haben, das wussten wir beide, halt auch relativ früh, also bevor es auch
Ah, das
bekannt
schon,
gegeben
okay,
wurde,
ja.
das schon,
Nur die
aber jetzt
Laufzeit nicht, ja.
nicht über die Inhalte, das bleibt halt unter uns halt, aber war ich auch überrascht, dass es nur bis 25 hatte, Kleine.
Weiß der eine, wie viel Kohle der andere verdient?
Klar.
Ja?
Nein, natürlich nicht.
Ja, hätte ja sein können, keine Ahnung.
Nein, ich glaube, das gehört sich nicht im Profibereich, darüber geht zu reden, ich glaube.
Okay.
Das wäre auch, glaube ich, für den Verein nicht so vorteilhaft, wenn jetzt irgendwelche Spieler wüssten, was ich verdiene oder was ich jetzt, wenn ich wüsste, was Hans verdient, weißt du, oder sowas halt.
Ja,
Also
ja, ja.
da würde es, glaube ich, schon zu Problemen kommen.
Weil?
Weil viele bestimmt auch sich weiter oben sehen als andere. Ich glaube jetzt zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, würde ich, also das müsst ihr mir glauben, aber ich wüsste jetzt nicht, was ein Hans Limper verdient oder irgendwas, aber wenn ich jetzt wüsste, dass der mehr verdient als jetzt irgendwie ein gestandener Rückraumspieler.
Würdest du sagen, das
Ja.
passt nicht? So.
Ja, weil einfach, ich glaube, außen sind, ja, Hans ist für mich einer der Weltbesten, wenn nicht sogar der Weltbeste Rechtsaußen. Und daher habe ich allergrößten Respekt vor ihm. Aber trotzdem glaube ich, dass Außenspieler ersetzbarer sind als wichtige Rückraumspieler. Und daher glaube ich, sollten die dann auch vielleicht ein bisschen besser belohnt werden.
Okay. Aber mit Paul könntest du ja dann ungefähr das Gleiche verdienen. Ich meine, ihr seid ja beide
Könnten
Rückraum, ne?
wir, ja, das stimmt ja, aber das weiß ich trotzdem nicht.
Ja, ich verstehe schon, Fabi. Das ist wirklich, das ist, glaube ich, auch so ein deutsches Ding, aber ich habe ja mit Finn mal drüber diskutiert hier im
Ja.
Podcast, ob man nicht das öffentlich machen sollte. Und ich fürchte leider auch, dass unsere Gesellschaft dafür etwas zu sehr eine
Ja.
Neidgesellschaft ist, als dass
Ich
man
glaube, die.
das machen
Ich weiß ja
kann.
nicht immer, ich glaube, die Bild probiert es ja immer so jedes Jahr vor der WM irgendwie aufzulisten, was ein Uwe Gensheimer, was Andy Wolf verdient, aber
Ja.
woher die das haben, keine Ahnung, ist auch irgendwo herbeigezaubert, also
Ihre
keine Ahnung.
Spitzel überall.
Ja, na klar.
Aber, hoppala, jetzt habe ich mir das Mikro weggehauen. Paul ist ja Kapitän.
Ja.
Wieso bist du das denn nicht?
Na, ich war es ein Spiel. Letzte Woche in Nîmes.
Oh,
Da war
okay.
ich Kapitän, mein
Ja.
erstes Mal gleich gewonnen natürlich. Nee, ich bin, glaube ich, nicht der Typ dafür, oder ich sehe mich momentan nicht als Typ, um halt so ein komplettes Team zu führen. Also klar bin ich auf dem Feld jemand, der die Zügel in die Hand nimmt und die Spielzüge ansagt und auch mal was sagt, wenn es nicht so läuft. Aber ich glaube, Paul ist einfach da noch einen Schritt weiter als ich, um einfach ein bisschen ruhiger zu agieren, zu reden, einen besseren, klaren Kopf zu haben für andere Sachen. Ich glaube, da ist er wirklich schon der passende Mann dafür.
Ja, mega spannend. Mich hat nämlich in meinem anderen Podcast Buschi genau danach mal gefragt, weil der hat sich dieses auch bei Sky das Kiel, euer Kiel-Spiel angeschaut. Und der
Super.
meinte auch, da wurde ja auch viel gleich wieder über, wer ist denn jetzt eigentlich der Führungsspieler bei den Füchsen und ist das im Rückraum vielleicht nicht sogar am meisten der Lasse Andersson und keine Ahnung, all
Ja.
sowas wird dann ja diskutiert. Und ich meinte auch, ohne es genau zu wissen, aber ich habe auch gedacht, ich habe auch das Gefühl, der Paul drängt mehr in diese Rolle, als dass Fabi das tut, obwohl der auf dem Feld so viele Strippen in der Hand
Ja.
hält. Aber woran liegt denn? Also du scheinst ja auch gar nicht so den. Was ja gar nicht schlimm ist, aber warum hast du gar nicht diesen Anspruch, der von außen oft so logisch erscheint? Wenn ich schon so viel Verantwortung auf dem Feld übernehme, warum dann nicht auch mit der Binde und außerhalb vom Feld und so?
Also für mich ist auch die Kapitänsrolle jetzt nicht überbewertet. Ich finde, man braucht schon einen Kapitän, aber ich finde trotzdem, solange das Team super funktioniert, solange du die Spieler hast, die einfach ja, wissen, was sie zu tun haben, da brauchst du auch eigentlich als Kapitän nicht groß viel machen. Klar muss ein Kapitän mal ab und zu mit einem Geschäftsführer reden oder irgendwas über irgendwelche Probleme sich austauschen halt, aber so jetzt innerhalb der Mannschaft, glaube ich, hast du schon einfach ein sehr gutes Teamgefüge und weißt, welche Spieler sehr gut pushen können, welche Spieler gepusht werden müssen und das weiß ich halt auch, weißt du, ich bin jetzt auch so jemand, der jetzt, klar, Paul macht ja zum Beispiel diese Kabinenansprache, weißt du, wo er dann nochmal so ein bisschen probiert uns nochmal
Ah
zu
ja,
pushen,
ja.
weißt du, aber da haben wir trotzdem, Ngoyun oder ich sind trotzdem auch Spieler, die nicht reinreden, aber die dann trotzdem auch noch mal was sagen oder noch mal direkt vorm Anpfiff in dem Kreis auch noch mal ein paar Worte zu sagen haben, weißt du, und da wissen wir einfach, dass wir so auch die Mannschaft trotzdem erreichen können, auch wenn wir nicht der Kapitän sind. Und daher finde ich, macht es Paul halt sehr gut, hat die Rolle gut angenommen und wir wissen einfach trotzdem, dass wir auch die Mannschaft erreichen können, auch wenn wir nicht als Kapitän aufgelistet sind.
Wenn wir gerade schon so ein bisschen über Innenverhältnis Mannschaft reden, Goyun zum Beispiel, wenn ich das in der Doku richtig verstanden habe, der geht ja jetzt, ne?
Ja.
Weil er, glaube ich, frühzeitig eine Entscheidung haben wollte. Simon Ernst ist auch einer, der mit euch die letzten Jahre gespielt hat, wo es leider verletzungsmäßig ganz viel Probleme gab, der jetzt geht. Den hatten wir auch vor ein paar Wochen hier. Wie ist das eigentlich so, wenn da, tut einem das schon auch mal weh oder nimmt man so als Teil des Business her, wenn da so Leute, mit denen man Schlachten geschlagen hat, auf einmal dann weg sind?
Auf jeden Fall. Also, es gibt wenig Spieler, über die man nicht traurig ist, wenn die gehen. Also zum Beispiel auch das letzte Jahr mit Heine, mit Michi Müller, mit dem Zimi, das waren halt alles Typen, mit denen man einfach sehr gut klarkam, mit denen man jahrelang zusammengespielt hat. Er klar jetzt nicht Michi und nicht Zimi, aber halt einfach ein Heine zum Beispiel, mit dem man jahrelang zusammengespielt hat,
Ja, dem hat er echt
einfach da
lange, genau.
ein gutes Verhältnis aufgebaut hat und wo man auch privat sich regelmäßig austauscht. Dann so eine Typen vermisst man einfach schon und vermisst man, ja, also Simon Ernst zum Beispiel. Es ist halt einfach ein Typ, der einfach so positive Energie ausstrahlt, egal ob im Training, in der Kabine, im Bus, auf dem Spielfeld. Also er weiß selber oder dass er Probleme mit seinem Knie hat und vermutlich nicht mehr zu seiner alten Leistung finden wird, die er mal damals erreicht hat, weißt du. Aber trotzdem lässt er sich sowas nicht anmerken, gibt immer alles und probiert uns dann auch dadurch weiter zu pushen, weißt du. Und so eine Spieler werden einfach extrem fehlen, weil du einfach halt dann diese gute Laune Typen dann einfach vermissen wirst.
Ja, das fand ich vor allem so krass, dass der, als er weiß, Scheiße, jetzt ist der dritte Kreuzbandriss, dass er sagt, ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen, damit die Mannschaft auch da.
Naja.
Alter, wie kann man in dem Moment diese Weitsicht haben?
Das
Ich
ist
wäre,
echt,
glaube ich,
ja.
einfach kotzend Richtung Kabine gestapft, so.
Ja, das haben wir auch wirklich, also die meisten haben es ja wirklich gar nicht mitbekommen, als es passiert ist. Erst als er in der Kabine saß er halt so ein bisschen getrübt da und hat halt so den Kopf nach unten und ich so, hey Simon, alles gut, was los? Er so, ja, alles gut, später und sowas. Ich so, nee, was denn jetzt los? Erzähl doch mal. Nee, alles gut, spiel, dann können wir nachher nochmal reden. Da hat sich wirklich gar nichts anmerken. Also
Krass.
man wusste schon, okay, irgendwas stimmt nicht mit ihm, aber ich hatte in dem Moment nie gerechnet, dass er jetzt nochmal seinen Kreuzband gerissen hat, weißt du. Also da hat er schon probiert, einfach zu sagen, okay, hey, spielt erstmal Spiel zu Ende und dann können wir nachher über alles weitere reden. Und ja,
Krass, ey.
allein daran siehst du einfach schon, was er halt für ein Typ ist, was er einfach für ein Teamplayer ist und da einfach nur an die Mannschaft denkt.
Was bleibt denn bei dir eigentlich so aus deiner bisherigen Füchsezeit? Hast ja auch schon was gewonnen. Pokalsieger, den ERF-Pokal habt ihr zweimal gewonnen und so. Sind das so die Highlights oder was bleibt bei dir so hängen aus deiner Profizeit bisher?
Ja, natürlich ist so der allererste Titel, es war glaube ich der DHB-Pokalgewinn 2014 oder 15, der bleibt natürlich extrem hängen, weil es einfach so im Männerbereich einen Titel zu gewinnen, wo du auch eine Rolle gespielt hast, sondern nicht nur einfach auf der Bank saß und halt mitfahren durfte, sondern weil du einfach halt auch wirklich mit ins Spielgeschehen eingreifen konntest und da einfach dem Team helfen konntest, diesen Pokal zu gewinnen. Das bleibt natürlich extrem hängen, aber für mich so die größten Erlebnisse waren einfach der Gewinn der EM 2016 und Olympia Bronze 2016. Das sind
Das
einfach
muss ein
so,
krasses Jahr gewesen sein, ne, für
das
euch.
waren einfach so genau diese Momente, wofür man einfach lebt, wofür es einfach sich lohnt, die ganze Arbeit in Kauf zu nehmen, damals als Jugendspieler und dann auch jetzt im Profibereich halt alles. Und ja, da erinnert man sich einfach sehr gerne zurück und hofft natürlich, dass es nicht das Schlusslicht war.
Ja. Was ist denn der? Du hast ja zum Glück noch viele Jahre vor dir, aber was waren, es war ja, waren ja auch die letzten ganz großen Momente. Was war in diesem Jahr, warum das so wie geschnitten Brot zum Europameistertitel, den keiner erwartet hat, ging und dann auch noch zum Olympiabronze, wo ja dann klar war, okay, das war jetzt, also als eine reine Eintagsfliege kann man es ja dann wirklich nicht mehr
Nee,
bezeichnen.
das stimmt. Ich glaube wirklich, dass es wie damals halt auch von Dago Sigurdsson so ein bisschen gefordert wurde, dieses Bad Boys Image, so dieses wir haben keine keine Top-Spieler, wir haben jetzt kein Micke Hansen, kein Karabatic, aber wir müssen einfach schaffen, uns als Team so zu finden, dass einfach jeder Angst hat, gegen uns zu spielen, dass einfach wirklich jeder keinen Bock hat, auf diese emotional so super eingestellte Truppe zu treffen, weißt du? Und ich finde, das haben wir einfach super geschafft, dass wir einfach da damals mit einem sehr jungen Kader, sehr unerfahrenen Kader, da einfach sofort wussten, okay, hey, wir haben keine andere Chance, außer raufzukloppen und uns halt emotional so hoch zu pushen, dass wir die halt so ein bisschen dadurch überrennen, weißt du? Und das haben wir einfach so super geschafft in diesem Jahr, dass man das einfach, ja, gar nicht mit irgendwas anderes vergleichen kann, also.
Ja. Aber auch dann Lauf, der quasi nicht wirklich zu kopieren ist.
Nee, das finde ich, das geht nicht. Ich finde, so ein Image muss wirklich gelebt werden, auch vom Trainertyp her. Ich glaube, das war einfach Dagos sein Stil einfach, dass der einfach wirklich, ja, wer ihn kennt, weiß auch selber, was er halt für ein Arsch auf der Bank sein kann, weißt du, dass er, was er einfach da dann rumschreit und rumbrüllt und alles. Und genauso war es dann halt auch im Training immer. Wenn es halt mal nicht lief, weißt du, dann hast du halt einfach eine Ansage von Dago bekommen, wo du danach gleich duschen gehen wolltest am besten. Aber genau das hat sich halt einfach noch weiter gepusht und noch enger zusammengeschweißt. Und ja, es hat einfach unheimlich Spaß gemacht mit Dago damals.
Oh, gut, dass du sagst, das wollte ich dich vorher noch fragen. Paul hat ja mal, und das sagt er ja noch außen, dass das ein ganz wichtiger Moment war, einen Riesenanpfiff von Bob im ersten Jugendtraining bei den Füchsen bekommen. Musst du ja auch dabei gewesen sein, ne?
Das erzählt er gerne, ja, die Geschichte.
Hast du sowas auch mal erlebt? Hat Bob dich auch einmal hingestellt?
So extrem nicht, nee. Also ich habe klar schon öfter mal Ansagen bekommen halt, dass ich ja jetzt anstatt, wie bei Paul war es ja, glaube ich, dass er, glaube ich, 10 Liegestütze machen musste, aber nur neu gemacht hat und deswegen dann die Halle verlassen musste. Sowas habe ich auch mal gemacht und habe dann natürlich auch eine Ansage bekommen, musste dann halt auch Straftraining halt machen. Aber jetzt nicht so, dass ich dann aus der Halle geworfen wurde. So schlimm war es bei mir zum Glück nicht. Aber ja, es gibt natürlich so einige Momente, wo auch von anderen Spielern, ich weiß nicht, Willi Weihrauch, der war bei uns auch damals rechts außen, der hat, ich weiß gar nicht genau, genau, stimmt, der war so ein bisschen verschlafen manchmal und kam, glaube ich, einmal zu spät zum Training und dann meinte Dago, okay, hey, einmal ist keinmal passiert, aber nächstes Mal sollte es dir nicht passieren, weil dann gibt es eine Riesenstrafe. Und dann hat er wirklich geschafft, glaube ich, eine Woche später nochmal zu spät zum Training zu kommen. Da musste er sich tatsächlich auf den Tisch stellen in der Halle, hinstellen und musste zugucken, wie die anderen Profis, also würde ich so reden von Igor Romero, ein Heinevetter, ein Stochel, wie die dann 80 Meter Sprints für ihn laufen mussten, weil er zu spät zum Training kam.
Nein, oh,
Und das ist
okay.
dann, glaube ich, einfach so ein Moment, den du nie vergessen wirst, einfach, weil du dann einfach weißt, okay, das darf dir nie wieder passieren.
Oh, okay, das heißt, boah, aber da bist du ja dann auch schon durch in der
Ja,
Mannschaft, oder?
eigentlich schon, ja, aber
Da bist du ja verbrannt. Boah,
eigentlich würde
krass.
ich, bei ein paar Spielern war es dann, glaube ich, auch so, aber ja, das ist dann halt auch mit der Handball, dass man da einfach relativ schnell das wieder gut machen kann mit einer Kiste Bier oder irgendwas.
Okay. Ja, bei Heine glaube ich das. Da ist mit einem Bier alles wieder
Ach, was,
zurück.
der eine, hey.
Du hast ja eben schon gesagt hier, also die Bad Boys, ne, worüber wir geredet haben bei Dago Sigurdsson, das kommt ja aus dem Basketball, die Pistons
Genau,
damals, die Michael Jordan verkloppt haben in den 80ern und 90ern.
ja.
Dein größtes Vorbild, habe ich mir sagen lassen, ist auch ein Basketballer. Dirk
Dirk
Nowitzki,
Nowitzki,
ist das
ja.
so? Ja. Warum
Ja.
schaust du zu dem besonders auf?
Ja, was der geleistet hat, was der auf die Platte gebracht hat, war einfach einzigartig, glaube ich. Und genau so eine Karriere will man auch hinlegen, wenn man so einen Spieler sieht, weißt du, dass man einfach den Sprung nach ganz oben schafft und dann einfach auch, wie jetzt ich glaube ich auch, ich werde auch meinem Verein immer treu bleiben, ich werde auch, glaube ich, die Füchse nie verlassen, wenn es nicht irgendwie eine Insolvenz oder irgendwas kommt, keine Ahnung. Und daher, das fand ich einfach so, ja, hinreißend, einfach so, was er einfach da auf den Tag für Tag hingelegt hat und einfach alles für den Verein gegeben hat und einfach tausende Bälle geworfen hat nach dem Training oder dann in seiner freien Zeit im Urlaub, da trotzdem immer weitergeworfen hat. Und das fand ich einfach so, ja, atemberaubend. Und das Buch, was ich gelesen habe von ihm, also das war echt
Der
ganz
perfekte
stark.
Wurf.
Ja, genau.
Dirk ist ja einer so aus der Hard Work Beats Talent Fraktion. Wie war das eigentlich bei dir? Warst du ein harter Arbeiter oder warst du einfach sautalentiert schon immer?
Ich war genau das Gegenteil von Dirk, glaube ich.
Mit Talent gesegnet, aber nicht so fleißig.
Auf genau. Gut Deutsch. Leider Gottes habe ich das echt zu spät erkannt, dass ich noch mehr, glaube ich, hätte auf mich herausholen können. Also ich glaube, allein schon durch die erste Schulter-OP 2016 ist mir danach schon ein bisschen klar geworden, okay, hätte ich doch mal ein bisschen mehr am Krafttraining damals gearbeitet, hätte ich vielleicht, ja, mich vielleicht auch ein bisschen gesünder ernährt, wäre vielleicht die Verletzung auch nicht zustande gekommen. Und so eine Frage stellt man sich danach dann immer nach so einer Verletzung. Und daher glaube ich schon, dass ich hätte noch mehr aus mir rausholen können, hätte ich einfach früher erkannt, dass ich ja einfach viel mehr am Training hätte arbeiten müssen oder an mir selbst arbeiten müssen. Und das ist mir leider erst spät gekommen.
Ja. Aber jetzt inzwischen? Bist du inzwischen so ein richtig Trainingsfleißiger?
Doch, ich denke, ich finde schon, dass ich mich auf jeden Fall deutlich gebessert habe, dass ich schon regelmäßig jetzt im Krafttraining bin und da einfach auch probiere, halt meine Defizite aufzuarbeiten. Natürlich ist es jetzt wie jetzt in so einem Monat einfach, wo du so viele Spiele hast, extrem schwer, weil du einfach ja, viele Spiele hast und da einfach froh bist, mal eine Pause zu haben und dann einfach mal die Beine hochlegen kannst, anstatt jetzt irgendwie nochmal auslaufen zu gehen oder irgendwas. Und daher glaube ich trotzdem, dass ich mich da schon deutlich gebessert habe.
Für so einen Austausch zwischen so Top-Sportlern ist ja in der Regel sowas wie Olympia top. War Dirk ja, glaube ich, 2008 der Fahnenträger. Das kam für dich also leider noch deutlich zu früh. Ja. Aber gab es da mal irgendwie einen Austausch oder per Social Media oder keine Ahnung? Oder habt ihr noch nie irgendwie miteinander kommuniziert?
Mit Dirk?
Ja.
Nee, leider gar nicht. Also das ist ja natürlich ein Träumchen, da mal mit ihm in Kontakt zu kommen. Aber leider noch nicht zustande gekommen. Und man muss auch ehrlich sagen, so viel Kontakt zu anderen Sportlern, klar, jetzt zu einem Robert Harting, der direkt neben uns trainiert, da haben wir uns öfters mal gesehen und öfters mal ein bisschen geredet, auch mit seiner Frau Julia, die sehe ich öfters mal, da reden wir ab und zu mal. Aber ansonsten hatte ich mal auch einen Fabian Lustenberger, mit dem ich ab und zu mal Kontakt hatte.
Von Hertha. Hertha.
Genau. Der mir auch gratuliert hat zum Nachwuchs und alles. Das ist dann schon ganz cool, wenn man da so ein bisschen Kontakt noch hat, aber also so einen richtig großen Austausch eigentlich eher weniger.
Ich dachte, ihr seid eher so die Union-Fraktion, so Heine, du und Paul und ich glaube, Jakima Elisson ja auch ganz groß gewesen.
Sind wir auch, aber ich hab ja nichts gegen Hertha, also ich finde es halt geil, was halt Union da auf die Beine gestellt hat und ja, wie die halt arbeiten und deswegen bin ich halt schon eher so in die Richtung Union. Ich habe aber auch überhaupt nichts gegen Hertha, also wenn jetzt Hertha gewinnt, freue ich mich genauso, aber freue ich mich auch und daher, ich bin einfach happy, wenn alle Berliner Mannschaften gewinnen. Ob Alba, ob Eisbären. Aber wenn natürlich es zum Derby kommt zwischen Union und Hertha, ist dann doch eher rot.
Dann seid ihr die Ostfraktion.
Ja. Richtig, richtig.
Okay. Dein großes Vorbild, was so Handball, auch deine Position anging, war Olafur Stefansson.
Ja.
Warum hast du dir gerade den rausgesucht?
Ich finde einfach die Art, wie er Handball gespielt hat, nicht identisch mit meiner, aber schon sehr ähnlich, dass er einfach wirklich eine überragende Spielübersicht hatte. Klar ist er vielleicht nicht ganz so agil gewesen, hat es aber dafür alles mit seinen Würfen oder mit seiner Übersicht zum Kreis oder zu seinen Außenmitspielern einfach weggemacht. Und daher habe ich einfach damals schon als kleiner Bub schon sehr gerne Spiele von ihm gesehen und da habe ich dann schon ein bisschen dran gerichtet, okay, so will ich vielleicht auch mal werden und daher habe ich da einfach sehr gerne ihm zugeschaut.
Und auch so ganz klassisch geguckt, was der macht und versucht es nachzumachen?
Ja, wirklich, tatsächlich.
Ja, ja.
Das ist im Jugendalter halt noch natürlich noch mehr, jetzt wenn man so älter ist, weiß man, dass es nicht ganz so einfach ist, da irgendwelche Moves mit einzubauen, die vielleicht drauf haben und wofür dein Körper vielleicht doch nicht so gemacht ist. Aber doch, das hat man damals schon echt probiert.
Sehr cool, sehr cool. Fabi, jetzt haben wir, glaube ich, schon eine Menge von dir gehört. Ich habe ein bisschen kennengelernt. Wenn du nichts mehr hast, kann ja sein, dass dir spontan noch was eingefallen ist. Dann würden wir uns auch schon Richtung Ende bewegen und nur noch die Rubrik 3 dranhängen. Die 7 Entweder-Oder-Fragen.
Ja, sehr gerne.
Dann machen wir das.
Eigentlich jetzt, ja.
Sehr gut. Hätte ja sein können, dass du noch irgendwas wissen möchtest.
Nee, ich
aber
habe
dann machen
gerade
wir
überlegt,
einfach
aber
das.
eigentlich wüsste
Irgendwas,
ich
was du
gar
schon
nicht.
immer mal loswerden oder sagen wolltest.
Das nicht viel Zuschauer gehört.
Mama, ich liebe dich. Kommt nochmal an solcher Stelle. Ganz gerne mal. Gut, dann gleich geht's weiter mit Rubrik 3. Ich habe gehört, ebenfalls von unserem Informanten Paul Drucks,
Ah
und
ja,
das haben wir
sehr
ja auch
gut.
vorhin schon mal besprochen, dass du ganz gerne mal an der Konsole hängst.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, immer noch so, wenn ich das richtig verstanden habe.
Jetzt ein bisschen weniger,
Er
da
mit dem Kind, ja.
der kleine Carlo da ist, aber doch tatsächlich finde ich es schon echt mal entspannt, vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, weil du ja wirklich wenig Kontakt zu anderen Personen hast, außer jetzt im Hampelbereich. Und da habe ich schon noch andere Freunde, mit denen ich mich gerne mal austauschen würde. Und dann ist es halt immer ganz cool, dann dich mal abends an der PlayStation ranzuhängen, über Headset
Ach
zu
cool,
reden, ein
ja, das
bisschen zu
macht ja Sinn.
daddeln. Und deswegen habe ich da schon echt Spaß dran.
Und was machst du da? FIFA oder bisschen rumballern? Das wäre jetzt die Frage. Rumballern.
Rumballern, ja, so einer bin ich leider.
Okay. Also Fortnite oder was zockt man da so?
Nicht
Lieber
mehr,
so.
habe ich auch eine Zeit lang, aber mittlerweile ist es Call of Duty.
Ah, okay. COD. Das habe ich auch noch.
Oh, jetzt kommen ja die Fachbegriffe
Bisschen
so
was kriege ich auch noch mit,
reingeballert.
selbst in meinem Alter noch.
Du Jungspund.
Du bist ja, endlich bin ich mal hier der Ältere in so einem Gespräch.
Das stimmt, das stimmt.
Du bist ja ein guter Basketballer als auch Fußballer, haben wir vorhin
Ja.
schon gehört. Was ist geiler, ein Alley-oop-Dunk oder ein Fallrückzieher? Und was von beiden kriegst du überhaupt hin?
Ich muss, also, ein Alley-oop dann auf keinen Fall. Ein Dank, ja,
Kriegst du
schaffe ich.
hin?
Ja.
Okay, cool.
Tatsächlich habe ich letztens im Training, als wir Fußball gespielt haben, habe ich echt einen Fallrückzieher gemacht. Der war
Ist
sogar
nicht
echt
dein
gut.
Ernst.
Der war sogar echt gut, aber leider kein Tor war überragend gehalten.
Okay, krass.
Aber doch ab und
Okay, da
zu,
hätte ich jetzt
wenn der.
ehrlich gedacht, dass du keins von beiden kannst. Aber also gut, der Alley-oop war natürlich, aber dass du danken und einen Fallrückzieher kannst, okay, das spricht schon für ultimatives Sporttalent.
Wir spielen sogar öfters auch mal Fußball-Tennis. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein Spiel hatten und dann 2 Tage später wieder ein Spiel haben, dann machen wir manchmal so in der Halle einfach, okay, jeder das, was ihm mal gut tut und dann halt einfach so ein bisschen regenerativ locker sich ein
Ja,
bisschen bewegen.
ja.
Dann spielen wir halt dann meistens so zu 6 Fußball-Tennis. Also wir bauen halt so in der Mitte halt so ein kleines Netz auf. Und da haue ich dann schon öfter mal so einen Fallrückzieher raus, wenn ich so vorne am Netz stehe und der Ball kommt perfekt, dass ich dann einmal zack auf dem Rücken lande und dann den Ball rüberschmetter, aber.
Alter, tu dir nichts. Tu dir
Ach,
nichts.
du.
Du weißt, wie man landet.
Aus Stahl bin ich.
Nur deine Schulter
Bis auf
nicht.
die Schulter nicht, genau.
Was ist denn als Stadt cooler? Berlin oder Potsdam?
Oh, also eigentlich, man kann überhaupt nichts gegen Berlin sagen, weil Berlin einfach alles zu bieten hat, was geht. Also du hast wirklich verschiedenste Anlaufstellen, ob du jetzt irgendwo einfach lecker essen gehen willst, findest du immer was, wo du einfach eine Shopping Mall hast, wo du immer ein paar Sachen kaufen willst oder ein bisschen Kultur auch erleben willst. Da hast du einfach wirklich viele Sachen hier in Berlin. Aber Berlin finde ich, Potsdam finde ich einfach ganz cool, weil die jetzt so eine richtige Einkaufsmeile haben, so eine Straße, weißt du, was fehlt in Berlin, finde ich so. In Potsdam hast du halt wirklich so eine lange Straße, wo kein Auto langfahren kann, wo du einfach nur durchschlenderst und dann halt links und rechts deine Läden hast und da halt dann was besorgen kannst. Und das finde ich fehlt in Berlin einfach, dass man da
Ja, in
so locker
Berlin gibt es ja
durchschlendern
nicht
kann.
so die Stadt, ne? Sondern da ist alles so. Also wenn man sagt, ich gehe
Genau,
jetzt in
genau,
die
genau.
Stadt, das ist überall in Berlin so
Das ist halt
ungefähr.
leider so, ja. Das ist halt manchmal echt zu groß.
Ja.
Aber was macht ja Berlin auch so einzigartig und besonders?
Ja, 100 Stadtzentren.
Ja.
Knorr oder Michalzik? Wer lenkt das deutsche Spiel in vielen Jahren mal von der Mitte aus?
Vielen Jahren mal. Beide, denke ich. Ich denke, beide sind noch sehr jung und haben sehr großes Potenzial. Ich glaube, Juri ist für sein Alter schon weiter als Marian in seinem Alter war. Und ich glaube, wenn Juri jetzt auch zu den Rhein-Neckar-Löwen wechselt und dort einfach viel Spielpraxis bekommt und sich da beweisen kann, dass er einfach auch in den nächsten Jahren ein sehr, sehr guter Spieler werden kann, der uns in der Nationalmannschaft sehr weiterhelfen kann. Aber ich glaube auch Marian ist einfach hat einen leichten anderen Spielstil natürlich als Juri. Ich denke, Marian ist halt aus dem Rückraum durch seine Sprungwürfe ein bisschen gefährlicher und hat einfach so die Ruhe weg und hat so die Übersicht und auch die Klarheit, welche Spielzüge er spielen will halt. Und daher denke ich, dass da beide sehr großes Potenzial haben, uns da nach vorne bringen zu können.
Und Juri, glaubst du, der wird erstmal von Andy Schmid ganz klassisch angelernt oder dass der schon so richtig mit ihm teilen wird, die Position?
Ich glaube schon, dass er schon so weit ist, dass er auch wirklich den Rhein-Neckar-Löwen helfen kann. Also ich glaube, er wächst jetzt nicht dahin, um jetzt erstmal ein, zwei Jahre hinter Andi zu stehen und da einfach abzuwarten und zu gucken, was er macht. Ich glaube schon, dass er das Duo dann sehr gut ergänzen wird.
Ja, dafür nimmt dein Minden auch jetzt schon zu viel Verantwortung, das glaube ich
Ja,
auch. Bob Hanning oder Stefan Kretschmar, vor welchem deiner Chefs hast du mehr Angst?
noch mehr Angst. Eindeutig Bob.
Weil?
Ach, wie ich vorhin schon erwähnt, Bob ist einfach so eine Persönlichkeit, die ich ja natürlich auch schon sehr lange kenne und weiß, in welche Richtung es gehen kann. Also Bob kann dein bester Freund sein, wenn es gut läuft. Bob kann aber auch dein größter Hater sein, wenn du mal wirklich ein paar Spiele nicht ablieferst. Und da habe ich dann keine Lust, dann irgendwie irgendwelche Krisengespräche mit ihm anzuhören, weil da geht es dann doch ordentlich mal zur Sache.
Okay, klare Ansage. Solltest du Berlin doch noch mal verlassen? Spanien, Frankreich oder doch irgendwo in den Osten?
Also A oder B auf jeden Fall, C auf keinen Fall.
Okay, also wenn Spanien oder Frankreich.
Genau, ja. Aber ich tendiere eher zu A. Also Spanien.
Okay, warum würde dich das reizen, wenn dann?
Also wenn dann sowieso nur Barcelona. Woanders hätte ich glaube ich keine Lust drauf. Und dann natürlich Barcelona ist einfach auch eine wunderschöne Stadt, super Wetter. Ja,
Muss ich
kann man
aber
fast nichts
beeilen.
sagen.
Wer weiß, wie lange es den Club
Ja,
noch gibt.
das ist richtig.
Sieht leider gerade echt nicht gut aus, ey, was die da machen. Du liebe Güte. So.
Schauen wir mal.
Und zum Schluss noch mal eine ganz schwierige.
Uiuiui.
Alice oder Carlo? Wen liebst du mehr?
Oh, das ist. Ach, muss sowas sein.
Ja,
Das muss sein, ja.
auf die habe ich mich schon die ganze Ausgabe gefreut, diese brillante Frage zu stellen.
Ja, das ist. Ja, kann man nicht vergleichen. Also, Alice liebe ich über alles, weil sie einfach ja, halt meine Freundin ist und meine Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Und Carlo ist halt mein Sohn, mein Ein und Alles, halt mein eigenes Fleisch und Blut halt. Und daher sind das zwei verschiedene Welten, glaube ich. Also, beide liebe ich über alles und würde nie jemanden tauschen wollen damit.
Das hast du schön gesagt. Fabi, tausend Dank. Es bleibt nur noch eine kurze letzte Frage. Die Gastempfehlung. Wen sollten wir denn mal dazu holen hier bei Hand aufs Herz? Wen wünschst du dir?
Gastempfehlung. Ich glaube, was sehr witzig werden würde, wäre Matze oder Timo, Kastening oder Musche.
Kastening hatten wir ja schon mal in Kurzform, aber der muss noch mal ganz dazukommen. Gut, und Matze
Genau.
Muschel, stimmt. Mal ein
Ja.
bisschen
Ich glaube
vom
mal eher dann.
Magdeburger Urgestein sich das
Dann
Ossitum erklären lassen.
würde ich auf jeden Fall Matze mal nehmen, ja. Wenn Timo schon mal kurz da war, dann
Aber das steht auch
definitiv
noch
Matze.
aus, dass der noch mal entlang kommt. Sau cool. Fabi, tausend Dank für deine Zeit, dass du dir trotz Spielplan und Kind und Frau, um die du dich kümmern musst, so viel Zeit
Ach.
genommen hast. Hat echt mega Spaß gemacht. Vielen,
Sehr
vielen
gerne.
Dank.
Kann ich nur zurückgeben. Danke, Schmiso.
Sehr gern,
War
sehr
sehr
gern.
unterhaltsam.
Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich komme Ende des Monats sogar mal nach Berlin. Vielleicht winkt man sich da ja mal kurz zu aus Corona-Abstand.
Na klar.
Genau so, genau so. So, meine Lieben, und danke euch fürs Zuhören natürlich wieder. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Gerne abonnieren diesen Podcast. Erzählt euren Freunden und Geschwistern und Eltern und allen, dass es ihn gibt. Dann wächst das Ding weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.